schönen Sonntagmorgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind beim Stahlwerk Doppelpass. Wir melden uns wie immer aus dem Airport Hilton in München. Haben jede Menge zu besprechen. Die Fußball-Bundesliga bietet Themen, Themen, Themen. Natürlich schauen wir auf das Topspiel von gestern Abend. Bayern Sieg 4:0 gegen den VfB Stuttgart. Harry Kane macht 3 Tore, das ist sein erstes gewesen. Rechtzeitig vor der Champions League, rechtzeitig vor Barcelona. Kane mit dem Befreiungsschlag. Und auch Thomas Tuchel kann wieder lachen. Nach seinem Ende als Trainer beim FC Bayern hat er einen neuen Job und einen hochkarätigen Job. Knaller auf der Insel, neuer Trainer der Three Lions. It's Tuchel, der neue Nationaltrainer Englands. Das wird natürlich auch teilweise kritisch gesehen auf der Insel. Darüber sprechen wir hier in der Sendung. Und wieder viele Szenen an diesem Wochenende, wo es durchaus Kritik gab an Schiedsrichterentscheidungen, wie hier Tah gegen Etikité. Da gab es keinen Elfer. VAR müde, Schiriboss offen für vereinfachten Videobeweis. Wir sprechen also auch hier in der Sendung mal wieder über die Schiedsrichter. Jetzt freue ich mich auf unseren ersten Gast. Weiß nicht, wie geknickt er ist nach dem 4 Toren gestern des FC Bayern. Ist der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart. Begrüßen Sie recht herzlich Alexander Werle. Schön, dass Alex hier schnell im Schritt ist, reinkommt. Hajo von Adel und Ben begleiten ihn musikalisch. Alex, grüße dich. Hallo. Hallo. Ja, ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, wie geknickt der ist. Diese 4 Tore in, glaube ich, einer halben Stunde, wirken die noch nach am Tag danach?
Ja klar, ich meine, wer verliert schon gern? Das ist ja so, und gerade in 30 Minuten dann 4 Tore, das nimmt man mit, aber ich habe eine gute Nacht hinter mir und ich freue mich immer hier zu sein. Und eigentlich bin ich ja nur deswegen da, weil wir eigentlich immer gewonnen haben, wenn ich hier bin. Aber die Serie ist jetzt wohl auch gerissen.
Die ist gerissen, aber wir sprechen über den VfB Stuttgart, mittlerweile das Rückgrat der deutschen Fußballnationalmannschaft mit vielen interessanten Spielern. Gestern, wie gesagt, eine deutliche Niederlage, aber schön, dass du da bist. Alex Werle, meine Damen und Herren. Ja. Und unsere Runde kann sich aber auch sehen lassen. Ich begrüße recht herzlich einen der allerbesten Fußballkommentatoren Deutschlands von Sky, Wolf Fuß. Hallo. Den freien Journalisten Patrick Strasser, Bayern-Experte der Abendzeitung. Außerdem mal wieder hier, freue mich immer, Alfred Draxler. Hallo. Und meine bessere Hälfte heißt auch heute Stefan Effenberg. Sie können gleich weiterklatschen, denn jetzt darf ich Katharina Kleinfeld begrüßen. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo Katharina.
Schönen Morgen. Es tut mir leid, dass ich nur einen deutschen Pass habe. Das war eine Aussage von Thomas Tuchel, die er getroffen hat unter der Woche, als er die Pressekonferenz gegeben hat und mit einem kleinen Seitenhieb vielleicht nochmal gegen all diejenigen zurückschießen wollte, die möglicherweise lieber einen Engländer auf dem Posten des englischen Nationaltrainers gesehen hätten. Der Erwartungsdruck ist enorm hoch. Die Messlatte, die er selbst gelegt hat mit dem Ausruf des WM-Titels 26 natürlich auch. Aber er kennt sich extrem gut aus mit Titeln, vor allem auf der Insel, mit dem FC Chelsea. Wurde er ja Champions League-Sieger 21, hat den Supercup gewonnen damals, die Club-WM. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht das weiter? Er fühlt sich auf jeden Fall, so scheint es, sehr wohl im Umfeld von Engländern. Das hat er auch in folgendem Interview mal so durchblicken lassen.
Do you feel more appreciated in England than you are here?
Ja.
Ja. Also die Frage hier bei ESPN war, fühlen Sie sich mehr gewertschätzt hier in England als möglicherweise in Deutschland? Und man konnte so raushören und auch ein bisschen rausfühlen, das kam von Herzen. Zumindest ist so mein Eindruck, dass er sagt, ja, doch, die Wertschätzung, die ist hier in England irgendwie eine andere. Wir sprechen darüber natürlich gleich noch ausführlich. Es könnte also das Perfect Match werden. Wir wollen von Ihnen wissen, wie sehen Sie das Ganze? Das ist unsere Frage der Woche. Kann ausgerechnet ein Deutscher den englischen Titeltraum erfüllen? Machen Sie gerne mit, entweder online, da gibt es die Antwortmöglichkeiten A und B. Tuchel schafft das, das wäre ja. Wer mit Chelsea die Champions League gewinnt, kann, bekommt das auch mit England hin? Oder B, Sie sagen, nein, keine Chance, wer mit Bayern in der letzten Saison titellos bleibt, schafft das mit England erst recht nicht. Oder gerne durchrufen am Dopafon, dann sind Sie Teil der Sendung.
Ja, bitte machen Sie mit. Dankeschön, Katharina. Zu Tuchel kommen wir gleich. Aber wir schauen zunächst auf das 4:0 des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart gestern in der Allianz Arena.
Tschüssle und Ade. VfB-Club aus Werle hatte schon vor Abpfiff genug gesehen. Und Trainer Sebastian Hoeneß hatte genauso die Nase voll wie seine Spieler. Ein ernüchternder Abend für die Stuttgarter, die eine einzige wirklich gute Torchance besaßen. Es wäre die Führung gewesen. Und dann kam Kane. Sein Hoppelball aus fast 30 Metern Entfernung, definitiv nicht unhaltbar für Torhüter Nübel. Und nachdem Kane kurz darauf so lange herumstocherte, bis das 2:0 endlich vollbracht war, ergaben sich die wenig tapferen Schwaben einfach in ihr Schicksal. Erlaubten Kane sogar, den Hattrick abzustauben. Und wäre nicht nach gut 90 Minuten Schluss gewesen, der VfB hätte noch höher verloren als nur 0:4. Von wegen auf Augenhöhe mit dem FC Bayern. Stattdessen verstärkter Diskussionsbedarf nach einem harmlosen Auftritt in München, der definitiv die Frage aufwirft, warum hat sich der VfB nicht stärker gewehrt, Herr Wehrle?
Alex, hast du eine Erklärung, warum die Gegenwehr dann vor allem in der zweiten Hälfte nicht mehr so
ist
besonders
ist eine schöne erste Frage. Vielen Dank hierfür erstmal. Also aus meiner Sicht muss man schon mal sagen, die erste Halbzeit, die war einigermaßen okay. Da waren die Bayern zwar dominanter, aber wir haben ja auch in der Halbzeit mit einigen gesprochen. Das war schon eine ordentliche Leistung.
Ja, wir haben auch gesprochen in der Pause.
Genau,
zufällig getroffen. Und ich habe gesagt, das sieht doch ganz gut. Da warst du aber eigentlich schon so, heute, nee. Und warst du nicht zufrieden?
Ja, weil wir nicht so richtig zu unserem Spiel gekommen sind. Aber wir haben es unterm Strich dennoch gut gemacht. Ich bin eh immer ein bisschen kritischer. Und da, du warst so Optimist und von daher alles gut. Und dann war es natürlich schon so.
Ich habe nur Gegner der Bayern gesehen, die noch mehr hinten reingeschnürt wurden. Die weniger aus der eigenen Hälfte rauskamen. Ich fand es relativ offen, aber ich war... Ja, sprich weiter. Es geht nicht um meine Meinung, sondern um deine.
So, und dann, klar, dann hat Kane eine gute Chance gehabt. Dann hat aber auch Josh wirklich eigentlich das 1-0 machen können, / machen müssen. Und dann im Gegenzug kommt das 1-0, 25 Meter. Alex hat ja selber gesagt, den kann er auch haben. Und dann hast du einen Doppelschlag. Und dann ist es allerdings so, dass du dann in 30 Minuten dann ja insgesamt dann 4 Tore machst. Und da hat Sebastian auch zu Recht gesagt, das musst du dann schon auch analysieren. Und das geht dann in der Form auch nicht, dass man dann 4 Tore bekommt. Und auch die Spieler, die reingekommen sind, ich glaube, die haben sich jetzt auch nicht wirklich so gezeigt und gewehrt. Und von daher muss man das analysieren, klar. Aber unterm Strich muss ich auch mal sagen, wir haben von Anfang an gesagt, wenn man es mal ganz nüchtern, ganz realistisch betrachtet, da ist der FC Bayern München, die haben insgesamt, glaube ich, einen Marktwert von 930 Millionen Euro. Wir liegen bei 300 Millionen. Also wenn die einen richtig, richtig guten Tag haben und ins Rollen kommen, dann ist es für jede Mannschaft schwierig. Ich meine, Leverkusen in München, es ging zwar 1-1 aus, aber da war Bayern klar besser. Frankfurt ging zwar 3-3 aus, war Bayern klar besser.
Und von daher hat natürlich in den letzten Jahren auch mal gegen die Bayern was geholt und da waren die Marktwertunterschiede ähnlich. Also das ist ja
natürlich, wir wollen ja auch in jedes Spiel gehen, uns auch gewinnen, aber ob der Gegner das zulässt, ist eine andere Frage. Und von daher war das nicht unser bestes Spiel. Wir haben jetzt 7 Spiele, 2 verloren, das ist keine Katastrophe. Wir haben in der Bundesliga aber auch nur 2 gewonnen. Unser Thema waren eher die Heimspiele. Gegen Hoffenheim und gegen Mainz. Wenn du die gewinnst, bist du jetzt 5. 6. und hast du 13 Punkte. Aber gestern war nicht unser bestes Spiel.
Stefan, du warst gestern auch im Stadion, hast das Spiel angeschaut. Waren die Bayern einfach zu stark für den VfB?
Ich glaube, dass das Spiel in der ersten Halbzeit wirklich ausgeglichen war. Beide Mannschaften konnten ihre wahre Stärke eigentlich nicht ausspielen, dieses hohe, extreme Pressing. Weder Bayern München noch Stuttgart. Man hat gespürt so ein bisschen eine große Achtung, also Stuttgart vor Bayern, Bayern aber auch vor den Stuttgartern. Man wollte sich keine Fehler erlauben, das haben sie nicht getan in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es dann wirklich so, dass Bayern München hört sich jetzt ein bisschen plump an, aber so einen Gang hochgeschaltet hat und dann durch Harry Kane eben diesen Unterschied auch ausgemacht hat. Das war halt der Spieler, der das gestern gedreht und entschieden hat. Und dann ist es schwierig für Stuttgart. Sie kamen dann auch überhaupt nicht zurück. Beim 2-0 habe ich noch gedacht, wenn sie jetzt irgendwie durch eine Standard irgendwas vielleicht noch machen, dann kann es vielleicht noch mal eine andere Wendung geben. Aber das ist ihnen nicht gelungen. Und Bayern München total verdient, auch in der Höhe nach 90 Minuten das Spiel gewonnen.
Wolf, ich habe deinen Kommentar nicht gehört. Hast du beim 1-0, was wir uns vielleicht gemeinsam anschauen, gesagt, den kann er halten, den muss er halten?
Ja, wir sind erstmal auf Kane gegangen, logischerweise, weil er so ewig lang nicht getroffen hat. Und dann ist es natürlich, versuche ich Nübel so ein bisschen rauszunehmen aus der Verantwortung. Kann es aber nicht zu 100%. Der hat es ja dann auch später zugegeben, dass er den unter normalen Umständen hat. Wir haben vorher schon mal kurz gesprochen. Er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass Harry Kane aus knapp 30 Metern abzieht. Das ist auch eigentlich untypisch für ihn, weil er dann gerne in den 16er geht oder noch die Kombination sucht. Also das Zuspiel wäre es eigentlich gewesen, aber er wollte es halt unbedingt, hat Nübel damit überrascht und so fällt der Treffer.
Also da sieht man, dass er mit den Fingerspitzen noch dran ist, dass er aber vielleicht so die letzte Streckung nicht hinkriegt, auch die letzte Körperspannung nicht hat. Aber du hast es ja schon angesprochen oder ihr habt es angesprochen, er hat sich auch geäußert danach. Hören wir ihn und seinen Trainer zu dieser Szene.
Ja, ich denke, der Ball war nicht unhaltbar, trotzdem eklig und schwer. So würde ich das jetzt erstmal bewerten.
Das ehrt ihn, er ist ehrlich, authentisch und weiß da nichts von sich. Ich habe es eh nicht gesehen im Spiel. Er hat es ja schon beschrieben, der Ball tippt zweimal, geht nach außen. Ich glaube, er war sogar noch einen Tick abgefälscht. Und trotzdem, Alex ist ein überragender Torhüter, der in der Lage ist, so einen Ball auch mal zu halten. Und klar war es heute schon so ein Knackpunkt, ja.
Stefan, dann schauen wir gleich aufs zweite Tor. Auch da, Harry Kane tankt sich da so durch, stochert rum irgendwie. Keiner kriegt richtig Zugriff beim VfB in der Abwehr. Wie würdest du das analysieren?
Ja, hier erstmal eine perfekte Vorarbeit von Thomas Müller. Das ist so ein bisschen untergegangen, wie er dieses Gespür noch hat. Ich muss ihn scharf machen, eben mit der Hacke abzulegen. Und das ist eigentlich die Position, wo Harry Kane dann ist und setzt sich da durch gegen die Spieler vom VfB. Will es aber unbedingt machen. Also er wollte dieses Tor unbedingt machen. Von der Physis her ist er natürlich so, dass du es nicht schaffst, ihn immer wegzudrücken oder wie auch immer. Aber hier nochmal herauszuheben, wirklich diese Vorarbeit von Thomas Müller. Das war eigentlich mit das Entscheidende, dass das zum Tor geführt hat.
Aber da stehen vier Stuttgarter
auf. Ja, das ist, meine, ja,
das ist ja nicht nur, dass
da stehen, der eine liegt, der zweite liegt jetzt auch.
Dieser Überraschungsmoment eben mit Thomas Müller, mit der Hacke, da bist du erstmal in so einer Sekunde so, was passiert jetzt? Und dann war Harry Kane ja permanent am Ball und hatte da immer diesen Vorteil, weil er auch den Blick zum Tor hatte. Also du kannst jetzt auf den Stuttgarter draufgehen, das hätten sie verteidigen können. Nein. Ich finde in dieser Situation, das Tor ist extrem schwer zu verteidigen.
Ja, und weil du gerade gesagt hast, stochert, das fiel schon zweimal. Also ich finde, wenn man sich es nochmal genau anschaut, das ist fast schon brasilianisch, was Harry Kane da macht. Er luft ihn sich nochmal vor und wendet sich und dreht sich. Also es ist ein bisschen Glück dabei,
ja, das
aber
ich
er macht
sagen.
Es schon. Also früher bei einem Ronaldo hätte man mit der Zunge geschnalzt und bei Harry Kane sagt man stochert, das ist ein bisschen ungerecht. Also das, und man hat das ganze Spiel über gemerkt, wie angefixt er war. Man hat die Minuten schon gezählt, ich weiß nicht, 382.
Ja, er hatte ja auch ein paar Chancen so liegen lassen bis dahin, genau.
Und er war super engagiert und dass er dann auch dieses erste Ding aus großer Entfernung, das ist so untypisch, also da hat man diesen Willen so gespürt.
Gucken wir gleich aufs dritte Tor von Harry Kane. Stefan, es ist ja schon irre, bei so einem Spieler, sagt man dann nach vier Spielen ohne Tor, der ist schon in einer leichten Krise. Das hat er jetzt deutlich widerlegt, ne?
Das hat er deutlich widerlegt, überhaupt keine Frage mit so einem Spiel. Ich meine, es wurde ja auch mal vor ein paar Wochen gesagt, es bringt nichts, wenn Harry Kane 3 gegen Kiel macht. Aber du musst erst mal 3 gegen Stuttgart.
Hat die Hammer gesagt, ja.
Genau, du musst aber 3 gegen Stuttgart machen und die Mannschaft auf die Siegestraße zu bringen. Und dafür war er gestern verantwortlich. Ein klasse Spiel gemacht. Überhaupt die ganze Mannschaft in der zweiten Halbzeit hat wirklich in Perfektion funktioniert. Und das ist wieder da, wo ein Stürmer einfach stehen muss. Ja, es ist auch so ein bisschen Instinkt bei so Spielern. Thomas Müller hat ja auch diesen Instinkt. Da könnte der Ball hinkommen. Ne? Das ist so eine heiße Zone. Mhm. Und da steht er und sagt Danke und macht das Ding rein.
Und machen wir uns nichts vor, das war ein wichtiges Spiel für die Bayern. Also
total.
Das war gegen den amtierenden Vizemeister.
Ja.
Nach 3 Spielen in Folge ohne Sieg. Ich habe mich eh gewundert, wie ruhig es in München geblieben ist. Man stelle sich vor, diese 3 Spiele wären unter Thomas Tuchel passiert. Sie hätten ihn zerrissen. Er
hat mit der Art und Weise zu tun, wie die Bayern gespielt haben.
Genau, in also man Spielen, hatte, ne? Das ist, wer hat es gesagt? Nuri Sahin, trust the process. Also hier haben sie tatsächlich hatten sie tatsächlich Vertrauen in den Prozess und haben halt anerkannt, dass die inhaltliche Weiterentwicklung sich nicht in den Ergebnissen wiedergespiegelt hat. Aber gestern mussten sie liefern. Das haben sie getan. Die letzte halbe Stunde fand ich extrem dominant, extrem eindrucksvoll und Harry Kane an der Spitze der Bewegung.
Coman macht das vierte Tor, das letzte Tor der Bayern. Das ist aber, das sagen wir natürlich auch Woche für Woche, natürlich auch, sagen wir mal, ein Luxusthema, dass du solche Leute bringen kannst, dass du, was du da alles noch von der Bank holen kannst, Stefan.
Absolut.
Wer dann dem Spiel auch nochmal irgendwie neue Energie gibt, dass er das kann, diese Dinger da so ins lange Eck legen, das wissen wir auch.
Ja, ganz klar, aber wenn du sowas natürlich nochmal von der Bank bringen kannst, das muss man hier nochmal sagen, das macht dann nochmal diesen Unterschied aus, auch hinten raus. Gnabry, muss man sagen, ist gut zurückgekommen, hatte eine schwierige Phase nach der Verletzung, war bei der EM nicht dabei, hat sich jetzt als Stammspieler eigentlich erstmal festgespielt auf der Position von Coman. Aber schön ist immer, wenn du die Spieler dann reinbringst und die nicht sauer sind oder bisschen verschnupft und sagen, ja, boah, jetzt kann ich noch meine 5 Minuten. Nein, sie zaubern dann auch und ja, bringen dann auch noch ihre Leistung. Das ist wirklich etwas Gutes, was Bayern ja auch noch hat.
Das erste Spiel über eine längere Zeit hat Palinha gestern gespielt. Hat zu tun mit der Verletzung, der doch schweren Verletzung, Schlüsselbeinbruch von Alex Pavlovic. Hat man gleich gesehen, da ist irgendwas Heftigeres passiert. Der wird jetzt einige Zeit ausfallen. Stefan, für Pavlovic natürlich bitter, aber für Palinha wahrscheinlich auch mal schön, sich jetzt zeigen zu können. Wie hast du ihn denn gesehen gestern?
Ja, wir können ja sagen, du warst ja auch im Stadion. Ich habe dich ja mitgenommen, habe dir eine Karte besorgt. also du hast es ja auch gesehen. Ja, ist nicht einfach, so an Karten ranzukommen.
Er nimmt mich dann am Händchen.
Okay, hört gar nicht mehr zu.
Hat er dir auch eine Wurst gekauft?
Nee, das hat er nicht gemacht.
Ach so, das habe ich nicht gemacht? Keine Wurst gekauft.
Nee. Eine Wurst?
Ja.
Nein, also da, wo der Stefan ins Stadion geht.
Könnt ihr jetzt was sagen?
Da kannst du nichts kaufen. Da gibt es alles umsonst.
Nein, bei Palinha muss man schon sagen, er kommt dann rein, hat eine schwierige Zeit, hat nicht die Spielzeiten. Und dann, glaube ich, ist es erstmal wichtig für einen Spieler, keine Fehler zu machen, sondern sich schnell integrieren, einfach zu spielen. Das hat er getan, hat ein tolles Spiel gemacht. Und das ist jetzt seine Chance, auch jetzt gegen Barcelona. Da stehen schwierige Spiele an, eben zu zeigen, dass er doch der richtige Einkauf ist für den FC Bayern.
Aber lass mich eins bitte sagen, ganz kurz dazu, weil wir darüber weggegangen sind. Also Pavlovic, was der Junge mir leid tut.
Ja, klar.
Ich meine, jetzt ist er wirklich wieder rangekommen und jetzt ist er schon wieder verletzt und fällt wieder 3 Monate aus. Das ist ja wirklich unfassbares Pech, was der Junge hat.
Und es, weil sonst wäre Palinha wahrscheinlich an ihm nicht vorbeigekommen.
Schwer.
Momentan, ne?
Schwer. Also muss man sagen, die haben einen Konkurrenzkampf in der Saison. Das klang ja vorher schon an. Das ist außergewöhnlich. Also gerade auch, wenn man es mit dem Vorjahr vergleicht. Das ist jetzt Pavlovic, der sich in einer Ausnahmeform gespielt hat für den deutschen Fußball. Bitter, logischerweise. Und dann rückt jetzt der 50-Millionen-Mann jetzt nach und überraschenderweise macht er ein gutes Spiel und kann auch kicken.
Ja.
Wahnsinn. Aber auf dem Niveau zu tauschen und wenn dem jetzt was passiert, könnte Leimer beispielsweise die Position auch noch spielen und der kann es auch ganz gut, überraschenderweise. Also da ist eine Qualität im Kader, die außergewöhnlich ist. Also
Goretzka ist auch noch da.
Bitte?
Goretzka ist auch noch da.
Vielleicht das fand ich übrigens toll, also wenn wir jetzt über Goretzka sprechen, das fand ich übrigens eine tolle Geste von Kompanie gestern, dass er Goretzka noch mal 10 Minuten gegeben hat. Einfach das Ausdruck von Wertschätzung und auch Anerkennung der Trainingsleistung.
Trainingsleistung, ganz entscheidend, da auch immer dran zu bleiben, dann bekommst du auch diese Möglichkeit.
Ja. Ich wollte nur einen Satz noch zu Pavlovic. Vincent Kompany hat gestern gesagt, dass er der beste Spieler bisher gewesen sei in der Saison. Und Kompany neigt eigentlich nicht dazu, solche Statements zu machen und jemanden da so hochzuheben. Klar, jetzt will er ihn auch aufbauen, die nächsten Monate durch die Verletzung damit zu bringen. Aber das fand ich schon bemerkenswert, dass er das so gesagt hat.
Das hat er, glaube ich, von Guardiola gelernt. Dieses ist eine Top.
Wobei, wenn er das über einen gesagt hat, wusstest du, jetzt wird es gefährlich.
Sag mal, Alex, wir haben das gerade in dem Film gesehen. Du hast dann genug gesehen irgendwann. Bist vor Spielende gegangen. Machst du das immer so?
Nein, also es war ja schon in der 90. Minute nach dem 0-4 und bin mit meinem Kollegen dann zu den Bayern gegangen. Wir haben uns vernünftig, anständig verabschiedet. Wir haben ja auch eine
nette Einladung gehabt zum Essen davor. Und dann hat man einfach noch nach dem Spiel Verpflichtungen und deswegen muss man ein bisschen früher gehen.
Ja, alles klar. Ist das jetzt eine Situation, wo ihr das Gefühl habt, oh, jetzt kommt so eine Phase, wo sich zeigt, wo die Saison hinführt für den VfB, nachdem es letzte Saison ja doch immer hoch, hoch, hoch und besser, besser, besser wurde? Also ihr habt ja auch ein strammes Programm jetzt bis zur nächsten Länderspielpause.
Ja klar, ich meine, wir haben natürlich jetzt englische Wochen mit Champions League noch zwei Spielen, DFB-Pokal gegen Kaiserslautern, aber das wollten wir ja auch, das haben wir uns erarbeitet letzte Saison. Und bislang muss man ganz klar sagen, wir haben uns sehr, sehr viele Torchancen erarbeitet. Ich glaube sogar vor dem Spiel waren es mehr wie Bayern München in Summe, in den ersten sechs Spielen. Und haben uns aber nicht belohnt, gerade bei den Spielen dann eben in Wolfsburg gegen Hoffenheim, gegen Mainz. Die drei Unentschieden haben uns wehgetan, sonst wären wir sicherlich auch ein Stück weit weiter. Aber für uns ist entscheidend, dass die Tendenz stimmt. Und wir haben ja auch im Sommer wieder 27 Transferaktivitäten gehabt. Und das ist dem Sebastian und seinem Trainerteam dann gelungen ist, wieder relativ schnell ein System wieder in die Köpfe der Neuen zu bringen. Das spricht für ihn, das spricht für sein Trainerteam und deswegen die Tendenz ist die richtige, aber klar, jetzt bei Juve zu spielen, dann wieder umzuschalten im Kopf, zu Hause gegen Kiel,
wo
dann
drei Punkte her müssen. Wir können uns das Programm mal anschauen, wir haben es mal vorbereitet bis zur nächsten Länderspielpause. Jetzt sehen wir es da hinten, wir werden es auch gleich ins Vollbild nehmen, damit man es noch besser sieht. Also bei Juve, du hast gesagt, dann eben zu Hause gegen Kiel, dann der Pokal gegen Kaiserslautern und dann zwei Bundesligaspiele in Leverkusen, zu Hause gegen Frankfurt, dazwischen nochmal gegen den Europa-League-Sieger in der Champions League. Also da wird man zeigen können, wie gut und stabil man wirklich ist. Ne?
Ja klar, das wollen wir ja auch. Also, dafür sind wir ja da. Sechs Spiele bis zur Länderspielpause. Und wie gesagt, wenn die Tendenz in die gleiche Richtung geht, wie es bislang in den ersten Pflichtspielen waren, und da muss man sagen, also wir haben jetzt gegen Freiburg verloren, ansonsten gegen Real Madrid und Bayern München.
Ja.
So, und ich bin jetzt nicht so vermessen und sage, wir greifen Real Madrid und Bayern München an. Wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, dass wir uns stabilisieren müssen, aber die Tendenz ist die richtige.
Bei Real Madrid sah fast besser aus als Bayern. Das Spiel des VfB.
Na gut, die erste Halbzeit waren wir sogar besser.
Ja,
da haben wir klare Chancen gehabt, keine Frage. Die haben uns aber auch natürlich unser Spiel machen lassen. Vielleicht haben sie uns auch ein bisschen unterschätzt. Aber das, wie gesagt, das ist nicht unser Maßstab. Wir wollen uns kontinuierlich verbessern und das ist uns bislang auch gelungen.
Wir sprechen gleich weiter hier im Schalberg Doppelpass mit Alex Werle und dann auch über Schiedsrichterentscheidungen, die doch für Verwunderungen gesorgt haben. Zum Beispiel diese Szene kurz vor Ende. Tah, schiebt er da nicht Etikette weg? Hätte das nicht einen Elfmeter geben müssen? Felix Brüch hat es anders entschieden. Knut Kircher wird gleich bei uns sein. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Komm zurück. Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Reihe von Adel & Band hier bei uns im Airport Hilton in München. Alfred, du schreibst ja nach wie vor, außer dass du natürlich hier bei uns bist, im Doppelpass, geschätzter Gast für die Bild-Zeitung. Heute groß, Bosse beben beim FC Bayern. Dresden. Was ist da, also ich habe jetzt gestern der Seismograf, bei mir hat jetzt nicht ausgeschlagen, aber was steckt dahinter? Was ist die Geschichte?
Naja, es ist ja überraschend, wie immer bei Bayern München überraschend, dass immer dann, wenn es halbwegs gut läuft, dann irgendwann so ein Thema kommt. Und das war ja keine Geschichte der Bild-Zeitung, sondern das
Manager-Magazin.
Und es geht um einen Machtkampf im Vorstand. Und der jetzige CEO, also der Nachfolger von Oliver Kahn, Jan-Christian Dresen, steht in der Kritik und es wird jetzt rausgeholt, ein 3 Jahre alter Vorfall, dass er einer Mitarbeiterin einer Zeitung an den Kopf geworfen haben soll. Macht man nicht, logisch. Aber wenn das nach 3 Jahren an die Öffentlichkeit kommt, kann man schon mal vermuten, dass das gezielt jetzt gesteuert wird, um ihm zu schaden. Also wie man hört, wird beim FC Bayern im Aufsichtsrat, wo noch mächtige Altvordere sitzen, ist schon der Daumen gesenkt worden,
über Dresen?
Dass Jan-Christian Dresen der Vertrag läuft Ende der Saison aus, dass er nicht verlängert wird. Und das hat mit Machtkämpfen innerhalb des Vorstands zu tun, innerhalb des gesamten Clubs. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum man mit Dresden so kritisch umgeht. Es wird ein neues Rekordergebnis in diesem Jahr verkündet werden bei der nächsten Versammlung. Und die sportliche Ausbeute ist nach einem titellosen Jahr unter Tuchel jetzt ja offensichtlich auch wieder positiv. Mhm. Aber so ist halt der FC Bayern und müssen wir mal warten, wie es da weitergeht.
Max Eberl ist gestern auch auf dieses Thema angesprochen worden und hat sich so geäußert.
Ich kann nur sagen, dass Jan Gresen, Michael Diederich und ich sehr, sehr vertrauensvoll miteinander arbeiten, um Erfolg für Bayern München zu haben. Das ist unser Job, den wir zu erledigen haben. Und was darüber hinaus ist, das lässt uns momentan relativ kalt.
Soweit also Max Eberl. Es geht ja offensichtlich, wenn ich das richtig weiß, auch darum, dass der FC Bayern, der Aufsichtsrat, einen Brief an die DFL geschrieben hat. Da ging es um diese Rechtevergabe, die ja dann zurückgenommen wurde, DAZN und Sky. Und nun sitzt ja Dresden im Präsidium der DFL. Man hätte es also auch intern abfragen können. Ist das schon der erste Misstrauensbeweis sozusagen?
Ja, irgendwie schon. Interessant ist ja, dass diesen Brief zur Klärung von Seiten des FC Bayern Michael Diederich, der Finanzvorstand, unterschrieben hat und nicht Dresden. Das ist ja irgendwie schon auch eine Untergrabung irgendwie der Hierarchie, Diederich als Vize. Man sagt ihm ja nach, dass er auf den Posten schielt. Er ist ja genauso ein Quereinsteiger wie Dresen, aber er ist seit 1. Juli 2023 bei Bayern, dass ihm dieses Amt und dieses Wirken auch sehr gut gefällt und dass er jetzt nach Höherem strebt. Die Frage ist halt, wie angesprochen, wer hat diesen Vorfall vor 3 Jahren jetzt lanciert? Wer hat ein Interesse daran, dass das vielleicht zum vorzeitigen Sturz auch von Dresden führt, was ich nicht ausgeschlossen halte.
Wann ist die nächste Aufsichtsratssitzung?
11. November.
Aber man muss sagen, dass eben Jan-Christian Dresden sich geweigert hat, diesen Brief zu schreiben, weil er ja gleichzeitig im Präsidium der DFL sitzt. Also er kann ja nicht an sich selbst praktisch einen Brief schreiben.
Ja.
Hat sich geweigert, ist bei FC Bayern München natürlich sehr, sehr schlecht angekommen. Dann hat Diederich ihn unterschrieben und er ist jetzt der neue Shootingstar. Und wird möglicherweise der neue CEO, also der nächste Banker wird jetzt wieder CEO. Ich glaube, das wird die Öffentlichkeit nicht ganz so sehr interessieren, weil es halt eben, Bayern München braucht wieder mal da oben jemanden wie früher mit Franz Beckenbauer, mit Uli Hoeneß, mit Karl-Heinz Rummenigge.
Aber deshalb ist es ja vielleicht so, wenn sich jetzt zwei streiten, freut sich der Kalle. Der könnte interimsmäßig
weiß gar nicht, ob Kalle Rummenigge das nochmal möchte. Also vielleicht würde er sich bereit erklären, ein halbes Jahr.
Aber da ist die Öffentlichkeit ja nicht so interessiert, können wir zum nächsten Thema kommen.
Ja. Frage habe ich trotzdem noch an Alex Werle, der ja auch im Präsidium der DFL sitzt, wenn ich richtig, nicht mehr?
Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender des DFB.
Ach so, okay. DFL bist du gar nicht.
Da bin ich im Aufsichtsrat noch von der Digital Sports, aber nicht mehr im Präsidium. Da war ich mal mit Jan Dresen zusammen.
Ja, okay. Also dann lasse ich dich da weg und würde dann meiner besseren Hälfte folgen und sagen, wir beobachten das einfach und warten mal ab, was da passiert und wie sich das weiterentwickelt und kommen zum nächsten Thema, das Katharina jetzt einleitet, die, Sie können es nicht sehen, durch die Kulissen sprintet und jetzt an ihrem Punkt angekommen ist. Katharina Kleinfeld ist da.
Ja, auch der Mensch, da kriege ich sogar, sogar Applaus. Meine Güte. Sehr schön. Ja, wir wollten noch mal schauen, wie die Reaktionen, also wir hatten es vorhin ja schon mal angerissen, dass die in England sehr groß waren auf die Verpflichtung von Thomas Tuchel als englischem Nationalcoach. Aber wie ist das ansonsten noch ausgefallen? Wir gucken uns mal ein paar Schlagzeilen an, die es da gab. Also teilweise, wie gesagt, sehr, sehr heftig. Okay, Schlagzeilen machen wir gleich. Hier haben wir erstmal Oliver Kahn, der sich dazu geäußert hat und natürlich sehr positiv. So, meine Güte, ja? Zack, zack geht das hier. Also da haben wir die Schlagzeilen nochmal. Ich habe es gerade gesagt, a dark day for English football. Hier haben wir Fußball, kommt nach Hause, wir fliegen da einmal ein bisschen durch. Sie sind tatsächlich relativ deutlich geworden. Es ging jeweils um seine Nationalität, nicht unbedingt immer darum, wie er als Trainer agiert. Aber das ist eben genau das große Thema, wo sich da die Geister scheiden. Werden wir gleich noch ein bisschen diskutieren. Jetzt also gerne dann nochmal durchfliegen durch das, was im Netz zu finden war. Oliver Kahn hat sich, wie gesagt, dazu geäußert, hat auch nochmal gratuliert, sehr positiv. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. England Football. Ich wünsche Thomas Tuchel viel Erfolg für diesen spannenden neuen Karriereschritt, außer in Spielen gegen die deutsche Nationalmannschaft natürlich. So, und im Netz ansonsten ist es sehr unterschiedlich ausgefallen. Also Kasper Rudi beispielsweise sagt, der überwirft sich sowieso mit dem Verband. Bis zur WM schafft er es eh nicht. So ein bisschen in Anspielung auf das, was man in der Vergangenheit bei Paris oder möglicherweise auch bei den Bayern jetzt erlebt hat. Und dann geht es ja aber auch noch positiv weiter. Na, logisch kann Thomas mit England den WM-Titel gewinnen. Warum auch nicht? Er ist ein exzellenter Trainer, was die gewonnenen Titel auf seiner Visitenkarte ja beweisen. So, und das hatten wir Sie ja auch gefragt. Hier haben wir dann nochmal die Auflösung. 45% von Ihnen sagen ja. Thomas Tuchel kann das schaffen. Wer mit Chelsea die Champions League gewinnen kann, der bekommt das auch mit England hin. Und ja, mehr als die Hälfte von Ihnen sind aber eher ein bisschen negativ gestimmt, was das ganze Thema von Thomas Tuchel dort angeht. Also, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze gleich in der Runde noch diskutiert wird, nach ein paar Informationen von unserem Sportwettpartner.
Da sind wir schon wieder zurück in unserer Runde. Katharina hat es ja gerade vorgelegt. Thomas Tuchel, also der neue Trainer der Three Lions. Stefan, ist das der richtige Job für Thomas Tuchel?
Ja, also erstmal, dass er die Möglichkeit bekommen hat, ist für ihn natürlich herausragend. Dass er den Vertrag auch unterschreibt, kann man, glaube ich, nachvollziehen. Ich glaube, er hat was Großes geschafft in England mit Chelsea, Champions League zu gewinnen. Hat große Mannschaften trainiert mit Paris und Bayern München. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass er ins Endspiel kommt und dann gegen uns verliert.
Tuchel gegen Nagelsmann im Finale, das würde
ehrlich
uns gefallen.
Ja. Ehrlich.
Aber ein Deutscher als Trainer der englischen Fußballnationalmannschaft, das ist schon nochmal ein besonderes Thema?
Politisch behaftet, zumindest für die Engländer. Das geben die Schlagzeilen wieder. Die Frage für mich ist, wie sehr kann er das aushalten? Weil er wird nicht jedes Spiel 5-0 gewinnen. Und wenn ich beispielsweise TV-Experte Gary Neville gehört habe und noch so ein, zwei, Jamie Carragher.
Dann sind Hamann und Matthäus sind harmlos dagegen.
Absolut. Das, wirklich, da musst du kerngesund sein, um das auszuhalten. Da sind die Fernsehkritiker hier Niveau Bäckerblume. Okay. In der Tat. Das auszuhalten und das durchzustehen, das wird die ganz große Aufgabe. Fabio Capello hat das schon mitgemacht bei den Engländern. Hat es nicht so gut weggesteckt, so ehrlich muss man sein. Ich kann schwer also ich weiß, wie dünnhäutig oder zart beseitet er im Rahmen oder im Umgang mit deutschen Fußballexperten ist. Vielleicht ist das in England ein bisschen anders. Wer weiß es denn? Dass er für diesen Job grundsätzlich qualifiziert ist, denke, das ist konsensfähig, auch hier in der Runde. Er gewinnt mit dem FC Chelsea die Champions League. Er führt Paris Saint-Germain in ein Champions League-Finale. So nah war in Paris vor ihm und auch nach ihm keiner dran an einem Champions-League-Titel. Also, dass er die grundsätzliche Qualifikation mitbringt, ist unstrittig, finde ich.
Was sagt das eigentlich über den deutschen Fußball und auch über die Qualität der deutschen Trainer, wenn solche Jobs mit deutschen Trainern besetzt werden?
Er spricht erstmal für den deutschen Fußball. Vielleicht kann man auch sagen, es spricht für Bayern München, wenn man überlegt, die letzten vier Trainer von Bayern München trainieren Real Madrid, Barcelona, die deutsche Nationalmannschaft und die englische Nationalmannschaft. Also von daher...
Das Trainer-Scouting doch nicht so schlecht bei den Bayern.
Ich würde einfach mal sagen, jetzt lass man doch mal machen. Mhm. Und er hat es sich verdient. Er hat vier Champions-League-Vereine trainiert, hat die Champions League gewonnen. Und deswegen soll er jetzt einfach mal arbeiten. Und ich glaube, er ist erfahren genug, dann auch mit den englischen Experten umzugehen. Und Stefan, deine Prognose ist genau die richtige. Endspiel England-Deutschland.
Nun haben Sie Engländer ja schon zweimal versucht mit ausländischen Trainern, mit Eriksen im Schweden, mit Capello, dem Italiener, jetzt eben Tuchel, der Deutsche. In Deutschland würden wir uns schwerer tun, wenn wir jetzt einen englischen oder einen italienischen Trainer als Nationaltrainer hätten?
Also erstmal sollte ja die Leistung zählen. Und ich denke, wenn ein ausländischer Trainer, der gut Deutsch spricht, hier Bundestrainer würde, hätte ich damit kein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnliche Reaktionen geben würde wie jetzt in England. Wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass die Engländer beim deutschen Fußball natürlich besonders reagieren. Ja. Also diese Rivalität wird ja auf der Insel sehr gepflegt. Aber wenn ich so manchmal im Netz sehe und in den sozialen Netzwerken, was teilweise auch kann man ja offen mal ansprechen, über die Zusammensetzung der deutschen Nationalmannschaft gesagt wird. Zu viele Schwarze oder auch immer wieder, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein ausländischer Trainer hier mit offenen Armen empfangen würde.
Also vielleicht ist da England dann...
Außer ein Österreicher vielleicht.
Die FA zumindest schon ein Stück weiter. Und auch der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der spielt ja beim FC Bayern München, heißt Harry Kane, sich sehr positiv geäußert gestern nach dem Spiel zu seinem neuen Nationaltrainer Thomas Tuchel.
Ich denke, er hat große Turniererfahrung. Bis zur WM ist es zwar noch ein langer Weg, aber dafür ist er schließlich verpflichtet worden und er ist eine fantastische Wahl. Wir sollten uns als Nation freuen auf Thomas.
Ja, große Turniererfahrung, weiß ich jetzt nicht.
Nein, aber er hat einen großen Fürsprecher. Er ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft und das Wort hat schon Gewicht. Und so wie er über ihn geredet hat, ist es ja sehr positiv.
Und wir haben bei Nagelsmann ja auch gesehen, der sich ja auch eher so als Vereinstrainer verortet hat, dass er eine Rolle als Bundestrainer ausfüllen kann. Diesen Switch wird Thomas Tuchel auch hinkriegen?
Nochmal, ich war eben woanders.
Ja, es ist ja doch, es ist, wo warst du denn?
Ich habe nicht gedacht, dass du mir die Frage stellst.
Schaltet immer ab dann.
Ich kann es dir ja vielleicht noch mal kurz erklären.
Ja, aber ich habe gedacht,
deine
es geht
Rolle
immer so
als Experte ist, dass du auf Fragen von mir nach Möglichkeit
ja, Entschuldigung, antworten. Nein, Entschuldigung, ich habe okay. Wirklich nicht. Frag noch mal.
Gut, also es ist ja nicht die gleiche Rolle, Vereinstrainer ja. Und Nationaltrainer zu sein. Aber wir haben bei Nagelsmann gesehen, dass der Switch geht. Traust du das Tuchel auch zu? Weil er war bisher ja nur, in Anführungszeichen, nur Vereinstrainer.
Natürlich traue ich ihm das zu, überhaupt keine Frage. Er kennt die Premier League, er kennt auch alle Spieler logischerweise, ist in dem Business drin. Es wird mit Sicherheit angenehmer für ihn, weil du nicht permanent die PKs abhalten musst vor dem Spiel, dreimal die Woche, englische Wochen und so weiter. Also das wird er schon meistern. Also daran wird es nicht liegen oder scheitern.
Und Wolf, die Qualität der englischen Mannschaft rein von den Spielern einzeln ist ja absolut hoch. Und ja, ich meine auch Southgate hat ja Finals erreicht. Das war ja eigentlich recht erfolgreich. Also keine Titel, aber sonst war es recht erfolgreich.
Die erfolgreichste Phase seit 66 für den englischen Fußball. Ja. Aber er muss, das ist ja die große Schwierigkeit. Er muss nicht aus wenig viel machen, sondern aus viel alles.
Ja.
Also das ist Untertitel... ist Klassenstil verfehlt. Also wir müssen uns darüber im Klaren werden, über welche Kategorie wir reden. Also von Thomas Tuchel
erwartet man
nichts
Titel.
Anderes erwartet als der Weltmeistertitel 2026. Das ist die Aufgabe.
Aber ich denke,
alles andere ist, dann ist er nur der Deutsche.
Was Thomas Tuchel entgegenkommt, ist ja die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, was er auch bei Bayern München praktiziert hat. Also eher dieses pragmatische Abwartende. Und das könnte, denke ich, bei einem Turnier wie der Weltmeisterschaft, so einem kompakten Turnier, man ist 8 Wochen zusammen, davon 4, 5 Wochen das Turnier, das könnte ihm vielleicht sehr entgegenkommen, weil man ja da nicht zu viel riskieren kann, ab und zu mal Verhalten taktisch abwarten spielen lassen muss. Und das hat er drauf. Bei Bayern wurde er dafür kritisiert, aber das könnte funktionieren in meinen Augen.
Weil du es gerade sagst, nehme ich dich noch mal rein, Alfred. Die Bild-Zeitung hat aus einer internen Veranstaltung zitiert, so ein Leadership-Talk mit Mitarbeitern, wo Uli Hoeneß gesagt haben soll, Tuchel war eine Katastrophe. Wie gut sind die Quellen? Hat er das wirklich so gesagt?
Ja, es ist ja auch unwidersprochen und das ist, war ja eine Mitarbeiterversammlung, also jede Menge, die uns das berichtet haben, soviel ich weiß. Und da, wenn man Uli Hoeneß Meinung zu Tuchel inzwischen kennt, die hat sich ja irgendwann mal gewandelt, dann ist dieser Satz ja auch noch glaubhaft, dass er es gesagt hat.
Wir wollen aber auf jeden Fall auch noch mal die Perspektive von der Insel reinholen. Ein Kollege, den wir hier in der Bundesliga gut kennen, weil er für ESPN berichtet über die Bundesliga, ein Engländer, Archie Rintat, ist uns jetzt zugeschaltet, da hinten auf der Wand und kriegt natürlich einen herzlichen Willkommensapplaus hier aus dem Stahlberg Doppelpass. Schön, dass du da bist, Archie. Archie, du hast ja in deiner Rolle als Bundesliga-Reporter auch sehr häufig mit Thomas Tuchel gesprochen, als er hier bei Bayern Trainer war. Wir haben ja gerade auch diesen Ausschnitt gesehen, wo er gesagt hat, er fühlt mehr Wertschätzung in England für seine Arbeit als hier in seinem Heimatland in Deutschland. Wie würdest du das Meinungsbild in England jetzt zusammenfassen, nachdem er als neuer Manager des Nationalteams bekannt gegeben wurde? Ist das eher positiv oder ist das 50-50? Wie schätzt du das ein?
In den Medien würde ich sagen, eher negativ. Und auch Ex-Spieler haben es sehr kritisch betrachtet. Aber ich würde sagen, dass unter den Fans seine Nationalität ist egal. Der Erfolg steht über allem. Und ich glaube, dass sein Rekord im K.O.-Spieler, im Champions League, spricht sehr für ihn. Klar, als Engländer in Deutschland finde ich es sehr peinlich, was in den Medien in England gesagt wurde. Ich glaube, dass sein Ruf viel wichtiger ist als seine Nationalität. Aber ich würde mehr die Fans in diese Sache vertrauen.
Okay, also das ist dann eine Unterscheidung. Aber um in England erfolgreich zu arbeiten, braucht man die Tabloids, also diese Yellow Press, die Jungs mit den großen Buchstaben auf seiner Seite. Muss er die für sich gewinnen?
Für die Tabloids ist es auch so eine erfolgsorientierte Industrie. Und wenn Thomas Tuchel gewinnt Spiele, dann haben die weniger Argumenten für sich gegen Tuchel zu argumentieren. Dafür würde ich sagen, wenn er gewinnt, ist alles gut. Aber wenn er verliert, dann wird er Probleme bekommen. Für die Fans, das ist auch ja wichtig, dass er diese taktische Flexibilität ins Spiel hat. Das hat Gareth Southgate nicht so vorhanden. Klar ist er im 2 Finals gekommen, aber da ich fand, dass nach dem Spielverlauf war es nicht so, dass man sagen kann, ja, England hätte diese beiden Finals gewonnen hätten. Und das ist sehr wichtig. Wenn die Fans unzufrieden sind, dann wird die Yellow Press in England nach.
Ist es denn eigentlich ein Unterschied? Ich habe ja gerade schon, du hast ja schon zugehört bei uns in der Runde über Eriksen und auch über Capello gesprochen. Ist dann ein deutscher Trainer doch nochmal was anderes für England? Weil wir kriegen es ja immer mit, wenn es direkte Duelle gibt, dann wird sehr viel in so einer Kriegsrhetorik gesprochen, dann wird von den deutschen Panzern gesprochen. Ist jetzt dann ein Deutscher doch nochmal was anderes, zumindest für die englische Presse, als ein Schwede oder ein Italiener?
Leider ja, aber ich würde sagen, das ist unser Problem. Und nicht euer Problem. Es geht über eine gewisse Kleingeistigkeit für uns. Und ja, es ist nicht gegen den Deutschen, glaube ich, generellerweise. Also die meisten haben gar kein Problem.
Aber ich weiß ja auch aus dem englischen Sport und auch aus der Medienlandschaft, man lässt sich ja auch gerne dann doch mitreißen. Ja? Also wie zum Beispiel Jürgen Klopp jetzt verehrt wurde dann in Liverpool, hat bei uns in Deutschland ja großen Eindruck hinterlassen, also was da für eine Verbindung entstanden ist. Hältst du sowas für möglich auch in der Beziehung der Öffentlichkeit, der Medien mit Thomas Tuchel? Hat der da auch die Persönlichkeit dafür?
Aus meiner Erfahrung ist, ich glaube schon, weil in Deutschland hat er sich so gefühlt, als ob er in eine Schublade gesteckt wurde. Und in England, ich glaube, dass er ein bisschen herzlicher aufgenommen wird, weil er sieht sich nicht so in eine Schublade gesteckt wurde. Und das ist ihm wichtig. Er kommt sympathischer rüber auf Englisch auch, deswegen. Und ich glaube, ich erinnere mich, was ein paar Kollegen aus der Chelsea-Journalistenkreis mir gesagt haben, dass die ihn immer sehr freundlich gefunden haben und dass er auch sehr offen für einen Witz war. Dafür würde ich sagen, klar muss er die Lage auch meistern, das ist klar. Und medialisch, Chelsea ist eine schwere Nummer, Bayern ist noch eine schwere Nummer, aber ja. Die englische Nationalmannschaftspresse, das ist ein Endgegner für mediale Betrachtung. Dafür muss er natürlich aufpassen, aber ich glaube, dass er schlau genug ist.
Er bringt ja einen Co-Trainer mit, auch einen Briten, Anthony Barry. Ist das, hat das eine Rolle gespielt bisher in der öffentlichen Betrachtung dieser neuen Beziehung oder dieser neuen Partnerschaft Tuchel-Nationalmannschaft England?
Ja, wir haben es schon auf Twitter gesehen. dass die FA schon es deutlich erwähnt haben. Aber schau mal, wir lassen nicht nur ein Deutscher hier im Amt, hier ist auch ein Briter neben ihm. Dafür wird alles gut. Und ja, das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Aber die wollten das auch mal betonen, dass Anthony Barry ein absoluter Fachmann war. Er war für die Standardsituationen bei Bayern auch verantwortlich, hat einen sehr guten Job da auch gemacht. Aber ja, ich glaube, dass die auch, die FA, wollen mal alle Seiten ein bisschen beruhigen in diesem Sinn. Und darum würde ich auch ja, eine gewisse Betonung da geben.
Hätte man sich eigentlich gewünscht, dass er direkt anfängt und nicht warten muss, sozusagen bis zum 1. Januar 25, bis er dann anfängt?
Und tatsächlich bis März, dass er sein erstes Spiel bei der englischen Nationalmannschaft haben wird. Ja, das kann ich nicht wirklich so verstehen, warum er nicht direkt anfängt. Aber vielleicht will er eine bessere Lage mal verstehen und dann mal vielleicht sagen, okay, in diesen Weg gehe ich. Aber trotzdem, es gibt eine gewisse Unverständnis dafür, dass er nicht direkt anfängt.
Achi, dann danke ich dir sehr für diese Einblicke. Danke dir auch, dass du einen Pullover meines Kollegen Kai Ebel angezogen hast. Und
was macht Kapatoni da hinten?
Und deine Kicker-Stecktabelle, die ist nicht mehr ganz aktuell. Da ist noch der 1. FC Köln in der Bundesliga offensichtlich. Achi, danke dir. Liebe Grüße. Bis ganz bald hoffentlich. Ja. Danke, dass du uns berichtet hast von Dankeschön. Der Stimmungslage in England. Achi Rintat, meine Damen und Herren. Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen von Katharina vorhin Prozentzahlen genannt gekriegt, aber wir haben die Frage der Woche ja gestellt zu Thomas Tuchel. Katharina, klär uns auf, was ist final rausgekommen?
Ja, wir wollen natürlich auch noch mal hier im Zuschauerraum ein bisschen reinhören. Wie sehen die Leute das hier in Deutschland, dass Thomas Tuchel jetzt englischer Nationaltrainer wird? Und ist er dann tatsächlich auch derjenige, ausgerechnet ein Deutscher, so haben wir es ja genannt, der den englischen Titeltraum erfüllt? Erwin hat gesagt, klar, ich gebe deine Antwort. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das genauso. Er hatte ja auch schon Erfolg mit Paris und hat in England auch schon bewiesen, dass er erfolgreich eine Mannschaft trainieren kann.
Hast du Verständnis dafür, dass in England offensichtlich nur auf den Pass geguckt wird, dass da momentan vor allem in den Medien, in der Medienlandschaft, wir haben es ja jetzt gerade hier auch noch mal berichtet bekommen, dass da so draufgehauen wird?
Ich sehe das nicht so. Ich meine also, die Medien hauen ganz schön drauf rein, weil Thomas natürlich ein Deutscher ist.
So, und er hat gezeigt, dass er Titel auch
erfolgreich
sein kann, absolut. Erwin, vielen Dank dafür. Dann wollen wir noch einmal beim Dopaphon reinhören, was Sie zu Hause am Telefon gesagt haben. Hier sind Ihre Meinungen.
Ich finde, dass Thomas Tuchel kein guter Trainer ist. Er hat bei Bayern total versagt. Und ob er die englische Nationalmannschaft auf Spur kriegt, naja, da habe ich so meine Zweifel. Also ich glaube, dass Tuchel da maximal ein Jahr durchhält und danach wahrscheinlich dann wieder gegen einen Engländer ausgetauscht.
Meine Meinung ist, dass Tuchel es auf keinen Fall in England schafft, weil er als Trainer komplett überschätzt wird.
Also ich denke, Thomas Tuchel ist ein guter Trainer, aber er wird in England nicht zum Erfolg kommen.
Also ich glaube schon, dass Thomas Tuchel da eine große Chance hat, 2026 was zu reisen mit dieser Mannschaft, mit diesem Potenzial. Und wenn er alles richtig macht, hat er eine große Chance, den Titel zu holen.
Meine Meinung ist irrelevant, aber ich traue ihm da auch eine Menge zu in England. Und wir machen gleich weiter mit Alex Werle und dem VfB Stuttgart. Das waren schöne Bilder, die ich da gesehen habe aus Madrid, als du mit den Fans beim Fanwalk gesungen und gefeiert hast. Ja. Ja. Nach der ganzen Scheiße auf der Reise. Alex Werle gleich über den VfB Stuttgart. Ein bisschen das Rückgrat der deutschen Fußballnationalmannschaft. Natürlich kommen wir zu den Schiedsrichterentscheidungen auch noch. Und Sie sollten jetzt auf jeden Fall aufpassen. Nutzen Sie nämlich Ihre Chance auf 50.000 Euro Weihnachtsgeld bei unserem Gewinnspiel. Ich drücke Ihnen die Daumen
Und gleich geht's weiter hier im Stahlberg. Doppelpass. Schön, dass Sie weiter dabei sind beim Stahlberg Doppelpass am heutigen Sonntag. Nach dem Topspiel Bayern München gegen den VfB Stuttgart ist der Vorstandsvorsitzende des VfB Alexander Werle bei uns. Und jetzt schauen wir uns an, wie unserer Meinung nach die Situation beim VfB sich darstellt. So schaut's aus.
Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. So freut sich der VfB-Anhang über die Rückkehr ins internationale Geschäft. Und wer hat's als erstes geahnt, wohin die Reise für Werles VfB gehen könnte? Der Doppelpass.
Wir sprechen also heute auch über den VfB Stuttgart und über die Chance, nächste Saison Champions League zu spielen. Das wird sicherlich...
Damals hat Alex Werle noch gelacht, weil er es nicht glauben konnte. Und 6 Monate später feiert er feuchtfröhlich mit den eigenen Fans in Madrid. So schaut's aus. Eine rasante Entwicklung passend zum neuen Partner, den der VfB jetzt hat. Vor 2 Jahren war nur der Trainer- und Managerverschleiß rasant. Der VfB wechselte sein Personal eine Zeit lang gefühlt öfter als die Fans ihre Unterhosen. Doch glücklicherweise, als die zweite Liga schon ganz nah war, hatte Alex Werle das richtige Näschen mit dem neuen Sportdirektor Wohlgemuth. Und Wohlgemuth hatte den richtigen Riecher mit Sebastian Hoeneß. Und Hoeneß sorgte dafür, dass der Begriff zweite Liga im Schwäbischen wieder ein Fremdwort ist. So schaut's aus. Es folgte eine Traumsaison mit Vizemeisterschaft, wie es sie ewig nicht mehr gegeben hat. Doch nach dem Jubeljahr wurde der VfB von der neidischen Konkurrenz personell heftig gebeutelt. Torjäger Guirassy ging lange schwanger mit einem Wechsel und landete in Dortmund. Ito tauschte Maultaschen gegen Weißwürste ein und Kapitän Anton wollte im Ruhrpott unbedingt einen neuen Kulturkreis kennenlernen und ein bisschen was auf die Hand. So schaut's aus. Halb so schlimm, möchte man sagen. Sebastian Hoeneß bestückt trotzdem gefühlt den halben Kader der Nationalmannschaft.
Wir brauchen jeden Vereinstrainer. Also ich kann das Ding hier nicht wuppen. Das ist amtlich.
Amtlich ist auch, dass neulich in der Nations League gegen Bosnien und Holland ausschließlich VfB-Spieler für die deutschen Tore sorgten. Wie kommt das?
Ja, weil ich Deutscher bin.
Ach so, klar. Und deswegen sprechen jetzt manche auch schon vom VfB Deutschland und bei Leveling von der besten Krankenvertretung seit langem.
Wenn jetzt alle gesund gewesen wären, wäre nicht dabei gewesen.
So schaut's aus. Hauptsache, der VfB hat das internationale Geschäft weiter fest im Blick. Und wenn es Alex Werle jetzt noch gelingt, die vielen eitlen Typen im Umfeld des VfB, die sich gern wichtiger nehmen als den Verein, zu bändigen und von der Mannschaft fernzuhalten, dann geht die Traumreise der Stuttgarter noch lange weiter. So schaut's aus.
Wie fühlt sich denn diese Traumreise von innen an? Also wir beobachten das ja von außen. Und wenn man sich das überlegt, von der Relegation zu Champions League bei Real Madrid, bei Juventus Turin, dann ist das ja schon eine Reise im Durchlauferhitzer. Sehr, sehr schnell alles.
Ja, es fühlt sich trotzdem gut an, in Madrid und dann auch nächste Woche in Turin zu spielen. Aber man hat es ja gesehen, es war eine Entwicklung und da gab es natürlich auch Rückschläge. Ich glaube, wir haben uns jetzt auch im Management so gut aufgestellt, dass wir da auch kontinuierlich was aufbauen können. Und das ist ja auch meine Aufgabe als CEO, dann im Prinzip auch die mittelfristige Ausrichtung im Blick zu haben. Und da haben wir uns natürlich finanziell wirklich stabil aufgestellt. Mit Porsche, mit Mercedes sind viele neue Partner auch dazugekommen. Das ist ein gutes Fundament, aber entscheidend ist natürlich, dass wir, wie gesagt, im sportlichen Bereich eine Stabilität erreicht haben mit Fabian und Christian Gentner zusammen. Und ja klar, unser Trainerteam macht das natürlich herausragend. Und dennoch wissen wir, wo wir herkommen. Und deswegen habe ich auch vor der Saison gesagt, wir wollen eine möglichst ruhige Spielzeit erleben. Wir haben eine Dreifachbelastung. Man kann fast schon sagen, eine Vierfachbelastung, weil wir jetzt in der letzten Länderspielpause 14 Nationalspieler unterwegs hatten. Und das bedeutet eben dann auch eine zusätzliche Belastung für die Jungs. Und von daher nehmen wir das an, aber wie gesagt, wir versuchen uns kontinuierlich zu entwickeln und deswegen arbeiten wir auch daran.
Ist das nur eine
physische Belastung für die Spieler, diese Vierfachbelastung, oder hat das auch, sagen wir mal, eine psychische, eine mentale Komponente, sich auf diese Dinge einzulassen, einzustellen, von Real Madrid wieder zu Kiel, von der Nationalmannschaft wieder zum Pokal? Also das ist ja für viele auch neu, sozusagen.
Genau, es ist mit Sicherheit auch eine mentale Belastung, weil ich meine, unsere 6 Nationalspieler, die spielen jetzt nicht seit 5, 6 Jahren in der Nationalmannschaft, wie es bei den Bayern der Fall ist, sondern das ist für die eine neue Herausforderung. Und natürlich musst du dich dann eurem Kopf umstellen. Man muss auch mehr regenerieren. Maxi Mittelstädt hat jetzt nicht gespielt, beispielsweise gegen Bayern München. Und von daher, das sind Erfahrungswerte, die müssen wir mitnehmen und müssen daraus ein Stück weit natürlich auch lernen. Aber ich finde, Sebastian macht das sehr gut bislang.
Auch ein Enzo Mio hat nicht gespielt, weil er in der französischen U21 eingesetzt wurde. Also das sind diese Themen, die dann ein Trainer hat. Wolf, wir beide kommen ja auch aus der Region rund um Stuttgart. Ja. Wie siehst du denn den VfB und auch die Erwartungshaltung im Umfeld nach so einer Saison im letzten Jahr? Glaubst du, man bleibt ruhig, wenn man jetzt da vielleicht nicht ganz so performt, punktemäßig wie im vergangenen Jahr?
Ich habe den Eindruck. Also wirklich wissen tut man es noch nicht. Da müssen wir ein paar Wochen ins Land ziehen. Was ich weiß, wie du gesagt hast, ich bin am Fuße der Schwäbischen Alb sozialisiert worden. dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, der VfB im Angesicht des Erfolges die größten Fehler gemacht hat, die dann auch am nachhaltigsten wirken. Mhm. Ich habe im Moment den Eindruck, dass relativ wenig offensichtliche Fehler gemacht werden. Es gibt immer mal wieder einen sehr sendungsbewussten Präsidenten mit einem Kommunikationsauftrag, den nicht jeder versteht, der dann auch teilweise selbst erteilt wurde. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass diese Themen alle extrem befriedet wurden, alle die Champions League genießen und alle auch wissen, dass auch ein 8. Platz oder ein 10. Platz in dieser Saison völlig okay wäre. Also, dass alle Verantwortlichen beim VfB mit einem großen Realismus und mit einer sehr guten Selbsteinschätzung an die Sache rangehen. Deshalb fand ich jetzt auch eingangs die Frage, warum haben die sich gegen Bayern nicht gewehrt? Ich fand die ein bisschen überspitzt, weil es ist dem VfB im Moment noch nicht so ein gegeben, bisschen auf Augenhöhe mit dem Bayern zu kommunizieren. Und es ist möglich, und das war in der vergangenen Saison möglich und es ist auch in dieser Saison möglich, für den VfB Stuttgart auf Augenhöhe zu sein, punktuell mit den Bayern. Deshalb haben sie am 32. Spieltag geschlagen letzte Saison und die Vizemeisterschaft quasi manifestiert. Aber auf Dauer muss es erst noch wachsen. Man darf eins nicht vergessen, sie haben als amtierender Vizemeister 3 Top-Säulen verloren im vergangenen Sommer. Das heißt, bei maximaler Flughöhe werden plötzlich 3 Kapitäne gewechselt. Ito weg, Anton weg, Gerassi weg. Mhm. Und sie müssen jetzt eine Vierfachbelastung durchstehen mit neuem Personal. Gestern Innenverteidigung Chabot, Rouault. Das darf man auch noch sehen, finde ich. Weil Anton und Ito hatten auch nicht die Qualität, die sie jetzt hatten, als sie gegangen sind. Also es muss dem VfB gelingen, es muss Sebastian Hoeneß gelingen, innerhalb kürzester Zeit da große Qualität zu entwickeln. Und so wie sich das momentan darstellt, habe ich, was den VfB Stuttgart betrifft, ein sehr gutes Gefühl.
Sind ja einige auch ein bisschen spät in der Transferphase dazugekommen. Also, dass es an der einen oder anderen Stelle jetzt vielleicht gestern auch gehakt hat, ist, glaube ich, verständlich. Auf der anderen Seite haben wir ja, Stefan, schon häufiger auch in dieser Saison gesehen, was der VfB zu spielen imstande ist, was Sebastian Hoeneß mit dieser Mannschaft, was der für ein Gerüst gegeben hat, damit sie stabil funktionieren kann.
Genau, durchweg positiv eigentlich, bis auf die 2. Halbzeit gestern gegen den FC Bayern München, haben sie auch gegen Real Madrid und in all den anderen Spielen waren sie überlegen, waren dominant, haben ihre Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen, eigentlich durchgedrückt. Es war dann so ein bisschen eine Ergebniskrise vielleicht, aber keine Spielkrise, die Art und Weise. Die hohe Kunst ist ja jetzt wirklich, du hast jetzt gestern Bayern gehabt, du musst jetzt nach Turin am Freitag gegen Juve, am Dienstag, Entschuldigung. Und dann kommt Kiel. Das ist genau das und das ist die hohe Kunst im Fußball, da die Schalter dann auch umzulegen, trotz dieser Belastung.
eben das da zu performen. Gar nicht mit in Hochglanz und mit einer herausragenden, mit einem herausragenden Spiel, sondern diese Spiele musst du einfach gewinnen, auch wenn das dreckig ist. Und das ist natürlich auch eine Lernphase, ganz klar. Da sind sie gerade in den ersten Monaten drin. Aber das braucht natürlich auch Zeit. Aber ich glaube, und ich bin beim Wolf, ich mache mir auch keine Sorgen um den VfB Stuttgart in diesem Jahr.
Wir legen hier auch mal den Schalter um, weil Schalter umlegen, Stefan, ist eindeutig eine Phrase. Und wir müssen ja Geld einsammeln für unser Schweinchen. Also bitte 3 Euro. Du kannst es auch weiterreichen, wenn du nicht... Ah doch, es geht noch. Geht. Okay.
Ich habe gedacht, wir sind Kollegen. Aber
ja, das hatte ich vorhin auch gedacht.
Hat sich
dann
geändert.
Hast du nicht aufgepasst.
Ja, du kommst also auch nie mehr mit ins Stadion. Ja. Also jetzt schon.
Also ich finde das... Ich will jetzt da nur ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich finde es ein bisschen blauäugig, dass...
Wasser in den Wein, 3 Euro. Ja. Ich muss jetzt hart sein, weil ich brauche ihn endlich.
Also Wolfs, 8. bis 10. Platz halte ich also für eine verkorkste Saison letztlich dann. Denn auch mit 300.000 Marktwert sollte man zumindest um die internationalen Plätze mitspielen können.
Und sind zum Glück 300 Millionen Marktwert.
300.000
wäre das, wäre Million.
Ja, 300 Millionen. Ich habe 3 Euro. Und,
ja, die musst du aber da rein.
Ja, tue ich doch.
Okay. Und,
da kommt ja noch was.
Und wir haben ja gerade gehört, das ist ja richtig, nach dieser, ich sag mal, übermäßig erfolgreichen letzten Saison wollt ihr euch stabilisieren. Aber stabilisieren muss schon im internationalen Geschäft stattfinden. Wenn ihr da wieder rausstürzt, kann natürlich die jetzige Stimmung, die jetzt so positiv ist, und das geht ganz schnell, das wissen Sie genauso gut wie ich, Sie haben in Köln gearbeitet, die kann sofort wieder kippen. Und deswegen halte ich das alles für ein bisschen blauäugig. So, jetzt tue ich, zahle ich
auch. Ja, bitte jetzt.
Jetzt lassen wir erstmal zahlen. Also ich sehe das natürlich ein bisschen anders, weil wir das auch vor der Saison auch ganz klar...
Also da gibt es Applaus.
Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil ich muss ja die Gesamtgemengelage betrachten. Und wenn man dann überlegt, eben, dass wir Jahre davor 15., 16. wurden, davor auch zweimal abgestiegen sind, Corona hat uns 100 Millionen gekostet, wir haben in Stadionumbau investieren müssen mit über 130 Millionen Euro. Und wenn du dann mal nüchtern betrachtest, was die anderen, was 5, 6 Vereine, die vor uns stehen, an finanziellen Mitteln zur Verfügung haben, wo wir herkommen, dann haben wir sicherlich in der letzten Saison mit 73 Punkten tatsächlich richtig performt. Da war aber auch viel Momentum dabei. Deswegen haben wir von Anfang an auch gesagt, wir wollen aufgrund der Vierfachbelastung jetzt durch die Nationalspieler eine ruhige Saison haben. Wir wollen kontinuierlich wachsen. Und natürlich ist der ein oder andere in Stuttgart, der sagt, wenn du 73 Punkte erreicht hast, ja, dann musst du doch mindestens 4. oder 5. werden in der nächsten Saison. Aber für uns ist ja Erwartungshaltung und Erwartungsmanagement wichtig. Und ich habe einen ganz anderen Eindruck, denn mit den Menschen, mit denen ich in Stuttgart spreche, ob das Fans, Sponsoren, Anteilseigner sind, die sehen ganz genau, woher wir kommen und wo wir hinwollen. Und da sollten wir uns keine Traumschlösser bilden. Und ich glaube, gestern ein gutes Beispiel, ich glaube, Manuel Neuer, Kimmich, Kane und Müller, die vier verdienen mehr wie unsere gesamte Mannschaft. Ja, und deswegen sieht man einfach, wie weit wir auseinander sind und was wir da noch alles machen müssen die nächsten Jahre. Aber klar, man kann den Standpunkt vertreten. Ich sage, vernünftiges, realistisches Erwartungsmanagement ist viel wichtiger, um uns dann auch entwickeln zu können.
Aber Herr Werle, Sie haben 6 Nationalspieler zuletzt gehabt. Sie sind der FC Deutschland inzwischen. Da kann man doch nicht vom 8.
VfB 10. Platz Deutschland.
Aber VfB ich weiß auch gar nicht, woher Sie den 8. Platz haben.
Er hat es gesagt.
Ja, okay, 8.
Platz und
er ist ja noch nicht bei uns angestellt.
8 bis 10 hat er sogar gesagt. Ich mein, wir haben genickt.
Wir haben, lieber Herr Draxler, vor der Saison gesagt, schwäbisch wie wir sind, wir wollen möglichst frühzeitig 40 Punkte erreichen.
Nicht absteigen.
Und wenn wir die 40 Punkte erreicht haben frühzeitig, dann werden wir uns neue Ziele setzen. Und genauso haben wir kommuniziert. Und am 34. Spieltag werden wir eine Platzierung erreicht haben und dann werden wir uns wieder unterhalten.
Für solche Sätze sollte es auch 3 Euro geben. Also wir wollen nicht absteigen.
Das habe ich gar nicht gesagt.
Da beanspruche ich schon das Recht als Moderator, dass ich entscheide, was eine Phrase ist.
Und ich möchte mal deutlich machen, ich habe nichts gesagt im Absteigen.
Wir haben noch eine ganze Menge Fragen an Alex Werle. Und zwar nicht nur hier aus der Runde, sondern Katharina, wir haben aufgerufen, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf Social Media Fragen einzureichen an den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart. Da ist eine ganze Menge reingekommen, oder?
Absolut, wir mussten ein bisschen aussortieren. Mal gucken, ob dann übrigens das Geld, die Münzen, die da runtergefallen sind, ob die dann gleich noch eingeworfen werden müssen.
Ich habe viel dabei.
Ja, wir haben alles im Blick hier, Herr Werle. Ja. Also, wir bleiben erstmal sportlich. UNDAF, Leveling, Nübel, Mittelstädt und Stiller, die gehen alle aufs Konto von Fabian Wohlgemuth. War er der eigentliche Königstransfer des VfB Stuttgart?
Frage?
Ja. Frage an Sie.
Kann ich nur bestätigen. Wir wurden am Anfang natürlich belächelt, dass wir für Sven Mislintat, der sehr beliebt war in Stuttgart, dann mit dem Fabian einen Manager aus der zweiten Liga geholt haben. Aber ich war 100% davon überzeugt, auch aufgrund der Erfahrung, die ich mit ihm in Kölner Zeiten gemacht habe, dass er in der Lage ist, als Teamplayer mit einem starken Team, mit einem guten Scouting und dann natürlich auch mit dem entsprechenden Trainerteam was aufbauen zu können. Und er hat es ja auch in dieser Transferperiode wieder bewiesen, in einer sehr guten Mischung. Also wir haben ablösefreie junge Spieler verpflichtet mit Walter Mate, mit Yannick Keitel, mit Justin Diehl, die eine Entwicklung haben werden. Wir haben aber auch renommierte Spieler mit Demirovic und Undav und Chabot, Fabian Rieder ausgeliehen. Also wieder ein guter Mix, genauso wie in der Saison davor. Und es spricht für den Fabian und sein Team und seine Expertise und ja, also ich gebe Ihnen recht. Das ist ein sehr, sehr guter Transfer gewesen, der Fabian.
Also der Königstransfer, so haben wir es ja zugespitzt. Aber alles gut, ich glaube, die Frage ist ganz gut beantwortet worden. Wenn wir noch bei einem weiteren Königstransfer da bleiben wollen, Sebastian Hoeneß, der wird ohne Zweifel einer sein. Können Sie ihn über die Saison hinaus halten? Das interessiert die Leute.
Ja, natürlich. Also, die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
Na gut, weg Begehrlichkeiten.
Die Ausstiegsklausel ist die Ausstiegsklausel, wenn es sie gibt. Ich sage ja nie was über Verträge.
Sein Vater und sein Berater hat uns das bestätigt, dass es die gibt.
Ja, aber ich halte mich ja an die Verträge und da steht immer drin, dass man Stillschweigen hat. Nee, ernsthaft, Sebastian, es war im Januar, Februar so. Ich habe kein einziges Mal mit Sebastian Hoeneß über irgendeinen anderen Verein gesprochen. Und er hat uns auch zu keiner Sekunde irgendwie das Gefühl gegeben.
Hat denn Manchester United angefragt?
Aber uns nicht. Definitiv nicht. Bei uns hat kein Verein angefragt. Und Sebastian hat mit uns auch über keinen Verein gesprochen. Und von daher hat er sich auch ganz klar geäußert, dass er hier beim VfB was aufbauen möchte. Er, glaube ich, er schätzt auch das Umfeld. Er kann die Schwaben ganz gut einordnen. Ich glaube, wir sind zusammen ein gutes Team. Und von daher weiß er, was er an uns hat. Wir wissen, was wir an ihm haben. Und ganz ehrlich, das wird eigentlich immer nur von außen herangetragen. Spricht aber natürlich für seine Arbeit und für seinen Erfolg mit seinem Trainerteam. Das hat er sich erarbeitet. Und deswegen verstehe ich die Frage trotzdem nicht.
Wir helfen gerne weiter. Wir erklären die auch noch mal. Dann interessiert die Leute zu Hause, wann verlängern Sie Ihren Vertrag beim VfB? Wenn wir da richtig informiert sind, läuft der am Ende der Saison aus?
Nee. 26 habe ich.
26?
Oder? Ja, der läuft. Also
Stillschweigen natürlich, aber das kann
man. Aber das haben wir ja zu Beginn im März 22 auch gesagt, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe bis 30.06.26. Das ist noch anderthalb Jahre Zeit, da ist noch so viel Zeit im Fußball, geht alles so schnell. Und ich habe jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass wir über meine Vertragsverlängerung reden müssen.
Aber die Frage hat er verstanden, glaube ich.
Die hat er verstanden? So. Ja, es gab ja schon, gibt ja schon immer mal wieder. Dein Name fällt ja auch immer mal wieder, wenn es um die DFL geht. Also ist das.
Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Wieder nicht verstanden. Weil die DFL hat ja zwei Geschäftsführer.
Genau, sagen wir mal so, der Investoreneinstieg hat nicht richtig funktioniert, jetzt diese erste Ausschreibung nicht so, also so ganz unkritisch werden die jetzt nicht überall gesehen, sage ich mal.
Ja, aber wenn man ganz aufmerksam meinen Werdegang verfolgt, dann bin ich ja jetzt beim Deutschen Fußballbund als Aufsichtsratsvorsitzender und Da ist erst gerade entschieden worden, dass sie das noch ein paar Jahre machen soll. Mhm. Und deswegen würde es, glaube ich, gar nicht funktionieren. Okay. DFB-Aufsichtsratsvorsitzende und DFL-Geschäftsführer. Ja. Aber deswegen habe ich die Frage auch nicht verstanden.
Okay, aber wir basteln uns da draus aus diesen Antworten auf die Fragen, die er nicht verstanden hat, unsere eigene Schlagzeile. Werle, Wohlgemuth und Hoeneß bleiben beim VfB Stuttgart auf unbestimmte Zeit. Noch lang! Also.
Das war jetzt eine Phrase, oder? Muss er reinschmeißen?
Nein.
Oder war es eine Feststellung?
Ach komm, hat er recht, hat er recht, hat er recht. Um dich zu besänftigen, 3 Euro von mir. Ja, wir machen gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelpass und haben viel zu besprechen, was den VAR und Schiedsrichterentscheidungen angeht. Schon am Freitag ging das los mit einer Abseitsentscheidung bei Dortmund gegen St. Pauli, die dann hinterher ziemlich viel Kritik hervorgerufen hat. Sprechen wir gleich mit Knut Kircher, der bei uns in der Runde beglücken wird. Und Sie sollten auf jeden Fall anrufen. 01379 700 700 oder eine SMS mit Sport an die 40400 schicken. Sichert euch jetzt die Chance auf eine Reise nach Las Vegas. Das lohnt sich auf jeden Fall. Drückt die Daumen und wir sind gleich zurück. Heute Schauplatz des Stahlwerk Doppelpass mit Ayo von Adel und Band. Mit einer sehr aktiven Runde und ich habe es jetzt mehrfach gesagt, wir wollen natürlich über ein paar Schiedsrichterentscheidungen sprechen. Gleich wird bei uns seine Schiri-Boss Knut Kircher, aber vorher fragt Katharina mal im Publikum nach, wie dieses Thema so gesehen wird.
Ja, wir wollen natürlich wissen, was die Zuschauer selbst, in diesem Fall du, abschaffen würdest, wenn du einen Tag lang Schiri-Boss wärst.
Die lange Zeit, wo es braucht, bis man zum Ergebnis kommt.
Moment jetzt, zum Ergebnis, nachdem die Bilder angeguckt werden in
Köln.
Genau,
es geht einfach viel zu lang.
Okay, also die Zeit abzuschaffen, beziehungsweise zu verkürzen, ich weiß
ja,
nicht genau.
Ja, das muss einfach schneller gehen.
Aber du würdest den VAR nicht grundsätzlich abschaffen?
Nee, absolut nicht. Das finde ich für eine gute Lösung.
Sehr gut, das ist schon mal was Positives. Hat man ja auch selten, wenn man mit den Zuschauern spricht hier. Okay, also vielen Dank dir erstmal. Ich drehe mich noch einmal nach links um. Du gibst schon direkt weiter, ne? Sonst hat immer jeder eine Meinung zum Videoschiedsrichter. Wie sieht es bei dir aus? Was würdest du abschaffen, wenn du einen Tag lang Boss der Schiris wärst?
Ich würde es, glaube ich, so wie in der NFL machen.
Dass das heißt?
Der Trainer hat in der Hand 3 Situationen pro Halbzeit oder pro Spiel.
Also Challenges.
Genau, zum Challengen.
Sehr gute Vorlage, denn das wird nachher auch noch Thema sein. Ja. Wäre deine Idee.
Ja.
Hervorragend. Gute Vorlage für unsere Diskussion nachher. Dankeschön. So, und dann haben wir jetzt noch ein paar Informationen von unserem Sportwettpartner, bevor es in die Diskussion in der Runde bei uns geht.
Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass und wir begrüßen recht herzlich den Boss der DFB-Schiris. Hier ist Knut Kircher.
Hallo.
Hallo. Da sind wir bei unserer Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Stimmt. Wie ist das eigentlich, hierher kommen zu müssen oder zu dürfen? Was ist es?
Es ist heute Morgen schon Routine geworden.
Ja?
Nach zweimal. Ja.
Ja?
Ich wusste schon, in welches Parkhaus ich reinfahren muss, welche Treppe ich hochgehen muss, was mich hier erwartet, rote Stühle.
Sehr gut.
Also von daher, ja.
Also wir freuen uns, dass du wieder da bist und wollen uns aber mal anschauen, worüber wir sprechen.
Ja.
Gestern gab es beim Spiel Leverkusen-Frankfurt ein paar Entscheidungen, über die wir sprechen wollen, über die wir sprechen müssen.
Leverkusen gegen Frankfurt, 2 der besten deutschen Teams in einem hochbrisanten Duell. Aber im Mittelpunkt des Spiels steht Schiedsrichter Felix Brüch. 3 Elfmeterentscheidungen überschatten ein Topspiel. Szene Nummer 1, siebte Minute. Ebimbe will klären, übersieht in seinem Rücken Adli, trifft dann Ball und Gegner. Brüch pfeift Elfmeter, überprüft seine Entscheidung am Monitor und bleibt dabei. Zur Überraschung vieler.
Lässt mich auf jeden Fall ein bisschen sprachlos zurück. Ich schätze Felix sehr als Schiedsrichter, aber ja, das kann Schiedsrichter auch mal passieren, dass er vielleicht nicht seinen besten Tag hat.
Die vermeintliche Fehlentscheidung bleibt folgenlos. Boniface verschießt den Elfmeter. In der 14. Minute zieht Andrich Marmoush leicht den Fuß weg. Erneut überprüft Brüch die Situation und gibt wieder Elfmeter.
Ich meine, gerade gehört zu haben, dass er ihm gesagt hat, wenn er den drüben gibt, muss er ihn auch bei Ihnen geben. Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Was sagen Sie dazu? Eigentlich ein bisschen komisch, oder?
Was soll ich dazu sagen? Also ich glaube, das sagt schon alles darüber, also, dass man als Schiedsrichter normalerweise eigentlich nur das bewerten soll, was passiert. Und ja, fand ich sehr, sehr kurios und habe ich ihm auch so gesagt, dass ich so eine Aussage, mit sowas kann ich nicht leben.
Besonders brisant diese Aktion in der Nachspielzeit. Etikité will zum Ausgleich einköpfen. Tah bringt ihn mit ausgestrecktem Arm aus dem Gleichgewicht und verhindert eine glasklare Torchance. Doch Brüch lässt hier weiterspielen.
Am Ende ist es halt schade, dass wir da die Situation, dass wir da keinen Elfmeter bekommen, der es einfach ein klarer Elfmeter war.
Eine Sichtweise, die man zumindest nachvollziehen kann. Denn ausgerechnet das klarste Strafraumfoul des Spiels bleibt ungeahndet und unüberprüft.
Das ist halt ein klarer Elfmeter. Ich weiß nicht, wir haben den VAR, wieso man haben, weiß ich dann nicht. Wenn wir diese Situation dann nicht checken oder wenn man dann da sitzt und sagt, okay, es war nichts, dann hat man halt selber nie Fußball gespielt.
Da fragen wir doch jetzt einfach mal den Schiri-Boss. Was haben sich Felix Brüch und der VAR bei dieser Szene gedacht? Herr Kircher.
Ja, die Erklärung vom Schiri-Boss zu dieser letzten Szene, Tah gegen Etikité.
Also Felix ist, und da gibt es ja auch Bilder, Felix ist genau hinter dieser Szene, sieht, hat einen klaren Blick auf die Szene und ordnet sie für sich ein in seinem Ermessensspielraum. Und wenn jetzt der VAR, Günter Perl an dieser Stelle, nicht andere Bilder hat, die Wahrnehmung des Schiedsrichters widerlegen oder ihm vielleicht noch zusätzliche Indizien bringen, um auf eine andere Entscheidung zu kommen, dann greift der VAR nicht ein. Das heißt, dann bleibt es im Ermessensspielraum des Schiedsrichters auf dem Platz, was wir ja wollen auch, starke Feldentscheidungen, so zu entscheiden, wie er es jetzt getan hat.
Stefan, ist das für dich ein Elfmeter gewesen? Würdest du sagen, da hätte Felix Brüch auf den Punkt zeigen müssen?
Ja, für mich ist das ein Elfmeter, ja.
Erklär warum.
Ja, weil Tah ihn an dem höchsten Punkt ja wegschiebt. Also wir haben noch eigentlich ein besseres Bild, ein viel klareres Bild. So, jetzt geht er ja hoch zum Kopfball und genau in dieser Sekunde wird er ja weggedrückt und dementsprechend hat er ja gar nicht mehr die Höhe, um den Ball einzunicken für mich. Jetzt sieht man das perfekt. So, da kommt der Schubser, der ihn ganz klar daran hindert, den Ball ins Tor zu köpfen. Von daher ist es für mich ein Elfmeter. Ich glaube, das ist nicht einfach zu erkennen für einen Schiedsrichter. Ein Top-Schiedsrichter erkennt das. Aber dann verstehe ich nicht, warum der Video Assistant. Ja, er ist ja ein Top-Schiedsrichter. Aber warum kommt da nicht der Video Assistant für mich, der ja die Bilder unten hat und sagt, du musst es dir doch nochmal anschauen, weil da liegt wahrscheinlich ein Foulspiel vor. Das verstehe ich jetzt nicht in dieser Szene.
Eben, weil.
Also,
Ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Ja. Nochmal, aber der Felix steht hinten dran, hat genau die gleiche Sichtweise, die er jetzt da hat, übermittelt es übers Headset ins Video Assistance Center nach Köln und sagt: Habe ich gesehen, für mich ist es ein Anlegen des Armes, da ist es kein Stoßen, kein Schubsen, gar nichts, sondern ein Anlegen.
Ja, und Schubsen ist es, aber es ist doch ein klarer Stoß in den Rücken von.
Ja, ja, nochmal. Also, es geht ja nur darum, wann ist die Eingriffsschwelle des VARs in dem Moment? In dem Moment greift der VAR nur ein, wenn er andere Bilder hat, wenn er eine andere Erkenntnis
hat. Ja, aber er hat ja auch immer andere Bilder. Er hat ja die Fernsehbilder, die hat ja Felix Brüch nicht. Felix Brüch hat ja seine Augen.
Zuerst hat er mal die Information vom Schiedsrichter. Und die Information vom Schiedsrichter, die deutet er mit den Bildern, die er hat. Und die Bilder bringen nichts anderes zutage in der Einschätzung. Er hat einen Ermessensspielraum.
Aber zum Beispiel seine Einschätzung nach den Bildern ist ja eine andere.
Das ist ja okay. Und deshalb ist es ja dieser Ermessensspielraum. Wir haben jetzt nicht schwarz und weiß in allen Lebenslagen und es ergibt auch diese Situation. Manchmal bist du an einem Toleranzbereich zu dunkelgrau, zu schwarz, manchmal zu hellgrau, zu weiß. Das ist der Messenspielraum, den wir haben. Ja?
Und deshalb aber Günter Perl muss doch in dieser Szene erkennen,
ja,
dass das kein sauberer Zweikampf war, sondern nur Verhindern der hundertprozentigen Torchance, sag ich jetzt mal. Und das tut er eindeutig mit seinem Arm, indem er Ikitike wegdrückt und sie mit die Möglichkeit nimmt. Und deswegen muss doch der Video Assistant in meinen Augen dort eingreifen, Felix Brich oben unterstützen und sagen, du musst raus, du musst es dir angucken, da liegt ein Foulspiel wahrscheinlich vor.
Ich verstehe das nicht. Ja.
Dafür haben wir es ja, oder?
Ob jetzt schwarz oder weiß oder grau, ich meine, der Spieler steigt hoch und landet danach auf dem Rücken sozusagen. Das beweist doch, dass er von hinten weggeschoben worden ist. Sonst fällt er ja nicht auf den Rücken. Und Sie sagen immer noch nicht, ob es eine Fehlentscheidung war oder nicht, sondern Sie reden von Ermessensspielraum. Mhm. Auch, ich gebe Stefan recht, für alle und für mich auch, ist das ein ganz, ganz klares Foul. Wenn man die vor allem mit den Fouls, die vorher gepfiffen wurden, wo Elfmeter gegeben wurde, vergleicht.
Also für mich ist es nach wie vor eine Entscheidung, die im Ermessensspielraum des Schiedsrichters liegt.
Ja, aber kannst du
dann war es ja eine Fehlentscheidung.
Nein, im Ermessensspielraum, deshalb. Und da kriegen Sie von mir auch nicht, ob das jetzt falsch oder richtig war, sondern im Ermessen des Schiedsrichters. Und da wollen wir hin, die Feldentscheidung des Schiedsrichters.
Ich sehe über Wolfs Kopf sehe ich ein großes Fragezeichen gerade.
Ja. Also, für mich wird die Institution des Videoassistenten in der Szene ad absurdum geführt.
Ja.
Wir sind in der 90. Minute, plus minus. Mhm. Du weißt, was der Stürmer will. Mhm. Du weißt, was der Abwehrspieler will. Mhm. Brüch steht zum Geschehen, trifft seine Entscheidung und wird dann, finde ich, alleine gelassen in dem Moment. Weil, wenn Günter Perl sich die Bilder anguckt und guckt diese eine letzte Zeitlupe, die wir auch hatten, siehst du eine Berührung. Und ich finde, für mehr Klarheit und mehr Transparenz muss Brüch rausgeschickt werden, um zu gucken, das ist eine spielentscheidende Szene, guck einmal drauf. Und wenn du bei der Situation bleibst, ich weiß schon, dass es im Schiedsrichterwesen jetzt nicht um Transparenz geht. Oh. Aber ich habe gelernt, am Ende muss die richtige Entscheidung stehen.
Ja, ja, ja.
Und Brüch hat einen kurzen Moment, wo er sieht, naja, der Stürmer will was haben, der Abwehrspieler will möglichst wenig machen und hat dann die Situation. Er bewertet sie für den Moment. Aber du siehst doch in der dritten Zeitlupe, dass der Arm des Abwehrspielers klar rausgeht, klar zum Körper. Jetzt kann der trotzdem natürlich zu der Entscheidung kommen und kann sagen, das reicht mir nicht für einen Elfer. Aber ich finde, im Sinne des Spiels muss Brüch in dem Moment rausgeschickt werden und am Monitor die Chance haben, das Ding noch mal zu bewerten. Dafür ist die Situation insgesamt zu zugespitzt.
Zwei Dinge. Also hör gerne.
Also verstehe mich nicht falsch, ich will hier keinem was. Wirklich. Ich bin auch für menschliche Fehler absolut empfänglich.
Alles gut. Und nochmal, es ist kein Fehler, sondern es liegt immer meistens des Schiedsrichters hier auf Strafstoß zu gehen oder nicht. Das Zweite ist, weil du sagst, uns kommt es nicht auf Transparenz an, dem würde ich entschieden widersprechen.
Nein, also nicht in erster Linie auf Transparenz, es geht um die Richtigkeit des Ergebnisses.
Lass uns einen Haken an dieses Schlagwort Transparenz machen, das ist, finde ich, an der Stelle nicht ganz angemessen. Aber was wir wollen, sind erstmal Feldentscheidungen. Feldentscheidungen, starke Feldentscheidungen. Und wenn, und nochmal, und das ist das Prozedere, erst wenn der VAR andere Bilder hätte,
guck das Standbild.
Ich zeige dir gerne nachher. Ich habe vorher ein Bild gesehen in einer Boulevardzeitung, die sonntagmorgens erscheint. Ja. Dann sieht man genau diese. Ich weiß auch nicht. Aber sieht man genau das große Bild, den Bildausschnitt. Ja. Sieht am Kopf vorbei von Felix Brüch, dass er genau diese Szene sieht mit dem Arm,
ja, aber
mit
ja
der
eine
Berührung.
Falsche Wahrnehmung von Brüch.
Nein, hat er nicht. Ich habe ja mit ihm gesprochen. Also er sieht das genau und ordnet es ein in für sich einen Graubereich. Und wenn du jetzt als VAR nicht andere, widerlegbarere Bilder hast, um ihn dann zu überzeugen, dann bist du raus.
Aber
ich kann das verstehen. Zu sagen im Sinne von, naja, guck das noch mal an. Dann haben wir aber bei allen Dingen, wo wir sagen,
das ist ja schon eine entscheidende Situation.
Verstehe mich nicht falsch.
Also hier reden wir von der 90. Minute.
Ja, alles gut, ich kann das nachvollziehen emotional. Er wäre aber nicht auf eine andere Entscheidung gekommen.
Aber erstmal noch mal ganz kurz. Der Videoassistent ist doch auch angehalten, genau bei solchen Situationen im Strafraum das noch mal zu prüfen und zu checken.
Die prüfen das alles.
Aber nochmal, dann verstehe ich aber nicht, warum er nicht das Kommando nach oben gegeben hat.
Darf ich dir
nochmal sagen? Er hat es ja gecheckt.
Habe ich auch nochmal eine Frage.
Also der Fahrer, er hat es gecheckt. Ich muss ja viele Fragen
nehmen. Absolut. Und wir versuchen das ja auch zu ordnen.
Der Fahrer, er hat diese Szene genau wie die anderen alle gecheckt. Ja. So, und da findet ein Dialog statt zwischen Schiedsrichter und VAR.
Wie sieht der aus? Wie war die Kommunikation? Kannst du es rekonstruieren?
Der Schiedsrichter, also Felix, in dem sagt, da ist ein Arm angelegt, das ist mir nicht ausreichend genug, der Impuls, deshalb gehe ich nicht auf Strafstoß. Günter Perl in dem Moment hat die gleichen Bilder und sagt, okay, dann ist es, wenn das für dich zu wenig ist, dann schicke ich dich auch nicht raus. Haken dran. Das ist dann fertig.
Aber
dann
wieso hat er denn die gleichen Bilder?
So das stimmt ja nicht.
Also er hat doch andere Bilder. Ich muss jetzt hier so ein bisschen den Dompteur machen, weil der Alex meldet sich auch schon die ganze Zeit.
Was ich spannend fand, weil wir haben hier ja ganz klar, also Stefan hat ganz klar gesagt, klare Fehlentscheidung, dann musst du raus. Du hast es auch gesagt, klare Fehlentscheidung, dann musst du raus. Wir haben gestern das Spiel beim Essen, also wir haben gegessen mit den Bayern, da waren 10 Leute in diesem Raum und waren überall Monitore und im ersten, und das Spiel lief ja, und im ersten Moment, als die Szene war, haben wir alle gesagt, boah, also im Spiel mehr oder weniger, muss Elfmeter raus. Und dann haben wir uns die Zeitlupe angeschaut und dann haben wir aber alle in diesem Raum gesagt, ist eigentlich zu wenig für die Fehlentscheidung.
Wer waren das denn? Also waren das nur so Vorstandsvorsitzende?
Nein, also da war der
ehemalige Fußballer.
Da war... Ich würde gerne mal deinen Job übernehmen. Also da war Fabian Wohlgemuth dabei, da war Uli Hoeneß dabei in dem Raum. So, also, und deswegen fand ich das überraschend, weil alle im Publikum haben das ja offensichtlich wirklich gesehen, klare Fehlentscheidung. Und wir haben es tatsächlich auch anders wahrgenommen. Wir hätten uns ja gefreut, wenn es einen Elfmeter gegeben hätte und Frankfurt da ausgeglichen hätte. Also deswegen waren wir jetzt nicht irgendwie anders unterwegs. Deswegen...
Okay.
Wundert es mich jetzt gar nicht so sehr, dass er sagt, dass der Perl das nicht als klare Fehlentscheidung
aufnimmt. Eine Frage habe ich aber noch an Felix Brüch, der war ja auch schon oft hier, ist eigentlich dafür bekannt, sich nach solchen Spielen auch vor die Kameras zu stellen, seine Entscheidung zu erklären. Das hat er gestern nicht gemacht. Ich formuliere mal eine steile These.
Er hätte es gern gemacht im Nachgang, keine steile These formulieren.
Weil ich hätte jetzt gedacht, okay, er sagt nichts, weil er sich vom Keller vielleicht nicht gut unterstützt.
Nein, gar nicht. Also das ist ein eingespieltes. Also wir gucken da schon auch, dass da Teams zusammenkommen, die dann auch eingespielt sind. Da ist ja auch Vertrauen notwendig, genauso wie zu den Assistenten. Und Felix Brüch und Günter Perl sind ein eingespieltes Team als Schiedsrichter und VAR. Deshalb in keinster Weise. Felix, mit dem habe ich auch telefoniert, wenn man dann so medial, was da alles draußen steht und wo man vielleicht auch, man redet ja gerne über mal Chancen, nimmt man Chancen wahr, etwas zu sagen, nimmt man es nicht wahr, das ist den Schiedsrichtern freigestellt. In dem Moment hat dann im Nachgang auch gesagt, Mensch, eigentlich wäre es vielleicht cool gewesen, ich hätte da dazu was gesagt. So, mit dem allem, was da draußen entstanden ist. So, und heute hat er einen privaten Termin, deshalb.
Nein, alles gut, aber ich sag nur, weil das ist mir aufgefallen und ich wollte, wenn der Schiri-Boss da ist, im Sinne der Transparenz, auch diese Geschichte noch mal klären. Aber in dem Beitrag, ihr erinnert euch an den Satz von Robert Andrich, wo er sagt, der Schiri, in dem Fall Felix Brüch, hat mir gesagt, ja, wenn ich den Elfer da drüben gebe, dann muss ich den da auch geben. Das ist natürlich was, also sozusagen die Rechtfertigung von Konzessionsentscheidungen, wenn man es jetzt sehr negativ sehen will.
Robert Andrich hat ja gesagt, er war verwundert oder so ähnlich. Also für mich ist das ein Skandal. Das war zum ersten Mal das Eingeständnis, ich habe eine Konzessionsentscheidung getroffen. Wenn das denn so stimmt. Also wenn er sagt, ich muss den Elfmeter geben, weil ich den auch gegeben habe, sind doch alle Vorurteile gegen Schiedsrichter erfüllt. Das ist eine Konzessionsentscheidung dann.
Also wenn
dem aber das wären Sie
nicht,
wahrscheinlich
wenn wieder. Nicht nein, ich kann es ja gar nicht. Ich war gar nicht auf dem Feld. Ich habe den Dialog gar nicht gehört. Deshalb kann ich es gar nicht sagen. Ich kann ja immer nur sagen, vom Hören sagen, ist das gesagt worden oder nicht. Wenn Sie mich fragen, was ich damals in den Spielen oder Stefan Effenberg, was da alles gesagt wurde, ich könnte es nach 90 Minuten gar nicht mal alles sagen.
Gut, dann sage ich, vorausgesetzt, Robert Andrich sagt die Wahrheit, weil er sagt ja, der Schiedsrichter habe, Felix Brüch, habe dies zu ihm gesagt.
Aber da wollte ich einhaken, ich bin gar nicht sicher, ob es darum geht, ob es eine Konzessionsentscheidung war, sondern ob der Kontakt, der beim einen Foul vorlag, so ähnlich war wie der Kontakt beim zweiten Foul an Omar Marmoush. Ja. Und dass Felix Brüch das vielleicht im kurzen Dialog gesagt hat, wenn ich diesen kleinen Kontakt gebe, muss ich auch den geben. Nicht als Konzession, weil ich schon, sondern Linie weil das vergleichbare Foulspiele
ja. Einfach um im Korridor zu sein, des Ermessensspielraums. Ja, also ja.
Okay. Das ist für aber mich dann okay. Aber dann gucken wir uns trotzdem die beiden Szenen auch nochmal an, weil auch da, zumindest bei der ersten, würde ich sagen, gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Stefan, hier gab es Elfmeter.
Ja, ich mach's kurz.
Auch nach VAR.
Ja, ich hätte ihn nicht gegeben.
Warum?
Erstmal ist der Gegner im Rücken, der Ball wird gespielt, dann minimal der Gegner, der das natürlich dann wiederum annimmt, ja, was auch manchmal echt scheiße ist. Und Felix Brüch pfeift dann den Elfmeter. Für mich ist das kein Elfmeter, weil...
Aber er guckt sich die Szenen auch an,
also
er
hat sich die Bilder angeschaut. Ja, aber minimaler Kontakt für mich, ich hätte ihn nicht gegeben, aber...
Es ist so,
auch das wieder.
Ich bin d'accord und da bin ich wieder immer im Messenspielraum, ja? Obwohl man es manchmal vielleicht gar nicht hören kann oder nicht oder will. Ja? Aber auch da, es ist, wir wollen mit dem VAR um das Thema klar und offensichtlich. Dann soll er eingreifen. Also ich kann mich entsinnen an meinen ersten Auftritt hier in dieser Saison, klar und offensichtlich. Das haben wir gesagt, da wollen wir hingehen und hinkommen. Und das ist keine...
Aber was ist da klar und offensichtlich?
Nein, andersrum. Er hat ihn gepfiffen, also die Feldentscheidung, er hat einen Kontakt gesehen, für ihn ist es ausreichend. Und jetzt geht es ja darum, habe ich hier vorliegend eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Und dann darf ich reingehen als VAR und die liegt nicht vor. Also bleibe ich draußen.
Also möchte ich einmal was zu sagen, weil ich glaube, wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten. Und erstmal muss ich sagen, der VfB Stuttgart hat die größte Schiedsrichterabteilung in Deutschland. Deswegen finde ich, das muss man den Schiedsrichter immer schützen, weil wenn wir den Schiedsrichter madig machen, werden wir auch keine jungen Menschen mehr dafür gewinnen, Schiedsrichter zu machen. Dann werden wir unseren Sport nicht mehr ausüben können. Aber jetzt kommen wir zum Videoschiedsrichter. Also was mir lieb wäre, weil wir hatten doch vor der Saison mal eine klare Aussage, die finde ich genau richtig. Auf dem Feld entscheidet der Schiedsrichter. Und nur bei einer ganz klaren Fehlentscheidung.
Nichts anderes.
So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt gerade eben. Wer hat denn jetzt gesagt, dass er rausgeht? Hat er Felix, sagt du, ich bin mir nicht sicher. Ja? Sagt er Felix, ich möchte rausgehen, weil ich mir nicht sicher bin? Oder sagt der Perl, du, das ist eine Fehlentscheidung, komm rüber.
Nein, in dem Moment sagt er nicht, das ist eine Fehlentscheidung. Sondern in dem Moment sagt er, du, pass auf, der Kontakt ist sehr gering. Schau dir das nochmal an.
So, aber da sage ich dann, und so, schau dir mal, aber wenn er eingreift, der Videoschiedsrichter, dann haben wir eigentlich gesagt, dann muss es eine klare Fehlentscheidung
sein. Aber mit dem gleichen Kommentar hätte er ja bei Tar gegen Etikettee auch sagen können, der Kontakt war gering, aber schau dir es nochmal an.
Aber der Videoschiedsrichter kann doch nicht dann, finde ich. Aber das ist schwierig.
Er darf es nur, weil er gepfiffen hat in dem Fall. Ne? Also, ja,
der Videoschiedsrichter kann doch dann nicht sagen, du, das ist so eine 50-50 Entscheidung, komm raus und schau es dir nochmal an. Sondern der Videoschiedsrichter kann doch nur eingreifen, wenn es eine ganz klare Fehlentscheidung ist. Und dann, nochmal kurz einen Satz dazu, haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Nee, da bin ich
und was dann
aber
schwierig
dann war es ja
ist,
falsch, dass er dazu
aber
rausgegangen
was dann
ist.
Schwierig ist, finde ich, wenn dann der Videoschiedsrichter offensichtlich wegen der Fehlentscheidung eingreift. Und dann ist der Schiedsrichter oftmals 2-3 Minuten, steht er auf dem Feld, 2-3 Minuten und nach der dritten Minute geht er dann erst raus, um sich dann eine ganz klare Fehlentscheidung anzusehen. Und das verstehe ich halt nicht mehr. Wenn es eine Fehlentscheidung ist, gehst du raus, schaust an, Fehlentscheidung, okay. Und da müssen wir klarer werden, glaube ich.
Hat ja unser Zuschauer auch gesagt, so die Zeitabläufe, die stören natürlich.
Und trotzdem appelliere ich an alle junge Menschen, werdet Schiedsrichter.
Ja.
Wir müssen es kurz ein bisschen sortieren.
Das machen wir auch.
Sonst haben wir ein paar Dinge, die im Raum stehen und die will ich so nicht im Raum stehen lassen.
Deswegen machen wir jetzt eine kurze Werbepause. Da sortieren wir kommen dann mit einer Geschichte, die das vielleicht ja auch verändern würde. Knut Kircher hat selber gesagt, ich wäre dafür zu haben, wenn wir so eine Art Challenge-Regel machen. Das genaue Zitat sehen wir da hinten. Die FIFA testet das ja gerade, also eine Vereinfachung des Videoschiedsrichters, dieses ganzen Prozederes. Was genau da dahinter steckt und die Abseitsentscheidung von Freitag, das alles mit Knut Kircher und der Runde nach einer kurzen Pause.
in München am Flughafen in Hilton. Der Stahlberg kommt was mit einer hitzigen Diskussion mit Knut Kircher, dem DFB-Schiri-Boss. Und wir haben ja extra diese Pause gemacht, damit wir nochmal sortieren können.
Sehr gut.
Was hast du für dich zurecht sortiert?
Also für mich, so in meinem stillen Kämmerchen, wie wir das sonst bei den Schiedsrichtern immer machen, im stillen Kämmerchen. Nein, also nochmal, das Thema klar und offensichtlich. Ich fand es gut, den Einwand vorher auch zu sagen, ja, auf den ersten Blick, im zweiten Blick schon wieder nicht. Also ist es dann doch nicht so in die Richtung, wollen wir hin, klar und offensichtlich, wollen wir den VAR, wir wollen weniger Eingriffe, wir wollen die Feldentscheidung stärken. Ich finde es okay und es ist akzeptiert. Allerdings müssen wir Dinge dann auch wieder lernen auszuhalten. Also auch solche Diskussionen über Schiedsrichter, mit Schiedsrichtern zu Entscheidungen. Und das ist der Fußball, das macht den Fußball aus. Das
ist eine Frage hätte ich dazu noch. Der Begriff wird Ihnen jetzt nicht gefallen, schätze ich mal. Aber wir reden seit Jahren bei Schiedsrichtern schon mal über Fingerspitzengefühl. Wir haben gerade einen Elfmeter gesehen, wo man sich streiten kann. Da wurde aber ein Videobeweis gemacht. Bei dem TAR-Foul am Ende keiner. Stefan hat es ja gerade gesagt. Es war 90 Minuten plus eins, also letzte Sekunde. Wäre es da nicht ein bisschen Spitzenfingergefühl, wenn der VAR sagen würde, ob jetzt grau, schwarz, mittelgrau? Nein, in der Situation, zu dem Zeitpunkt, schicke ich ihn einfach raus. Ist das nicht ein Unterschied, ob 90. oder dritte Minute ein bisschen?
Ja, es ist ein bisschen ein Unterschied, klar, bei dem Spiel, Spitzenspiel, Topspiel auf jeden Fall. Also da gibt es schon auch Abstufungen. Aber das müssen die Protagonisten für sich klären. Das muss der Schiedsrichter auch klären auf dem Feld. Und die Begrifflichkeit Fingerspitzengefühl kann mir nicht gefallen. Nennen wir es am Essensspielraum.
Ja, und selbst wenn die Entscheidung dann geblieben wäre, die Frankfurter, Dino Topmöller, die hätten doch im Nachgang sich noch eher mit der Entscheidung arrangieren können. Weiß wenn man sagt, man hat es angeschaut, wir sind trotzdem zu dem Ergebnis gekommen, dann wären die vielleicht noch ein bisschen angenehmer aus der Sache rausgekommen.
Könnte sein, konjunktivisch. Ich weiß, man hat sich danach in den Katakomben ausgetauscht. Und manchmal geht man auch auseinander und hat zwei konträre Meinungen. Und das ist im Fußball auch so. Das ist okay, das darf auch sein.
Nun ist es ja so, bei allen Diskussionen über den VAR sagen eigentlich die meisten immer, ja, bei faktischen Entscheidungen, da finde ich den gut. Ja? Also zum Beispiel Abseits, ja oder nein. Jetzt gab es am Freitagabend das Spiel in Dortmund, Dortmund gegen St. Pauli und eben ein Tor von St. Pauli, was dann wegen Abseits nicht die Anerkennung erhalten hat. Wir wollen uns die Szene mal anschauen. Und da gab es hinterher dann die Diskussion, war denn der Zeitpunkt, wo man sozusagen das Bild angehalten hat und die Linie gelegt hat, war das denn eigentlich richtig? Hatte da der Ball nicht den Fuß schon verlassen? Das ist alles ein bisschen kompliziert. Jöllenbeck, der Schiedsrichter, hat das Tor zurückgenommen. Und wir werden jetzt hier diese Linieneinblendung sehen. Und da, wenn man jetzt ging es ein bisschen schnell. Wir werden gleich noch mal ein Standbild davon haben. Dann sieht man, dass es neben dem Freistoßschützen von St. Pauli so eine Art, wie so ein kleiner Silberstreif schon gibt, wo man das Gefühl haben könnte, Mensch, der Ball ist ja schon weg. Ist das eine Schwierigkeit für den VAR, für das VAC, also das Video Assistant Center, diesen Moment der Ballabgabe wirklich genau zu definieren?
Ja, es ist immer schwierig. Ja, deshalb sitzen ja auch die Menschen, die dann darin geschult sind, das versuchen mit den Operatoren zusammen festzuhalten. Und dann nimmst du eben die dir zur Verfügung stehenden Mittel, diese Frames. Ich weiß nicht, ob Sie das Bildmaterial da haben. Es gab ja drei Frames, die alle hintereinander sind. Und wenn man sich das mal vornimmt und sagt, wie viele Bilder zeichnet...
Ich muss nur kurz erklären, also die Kameras, die da genommen werden, das sind hochauflösende Kameras, die machen 50 Bilder pro Sekunde. Ja. Diese Bilder heißen Frames. Ja?
So ist es.
Und alle Kameras auf dem Feld sind synchronisiert.
Ja.
Man muss also nur eine finden, die Ballabgabe wirklich zeigt. Und dann stehen alle Kameras, beziehungsweise die Bilder der anderen Kameras, auf dem gleichen Punkt. Und das sieht man jetzt hier im Hintergrund. Das können wir auch jetzt gern nochmal, damit Sie es besser sehen. Oder wir fahren mit der Kamera ran, sonst können wir es ins Vollbild nehmen. Das ist also eine andere Perspektive. Das ist der Frame, den man ausgewählt hat. Da ist die Ballabgabe. Da gibt es auch so einen kleinen weißen Streifen noch, weil die Kameras eben da so eine gewisse Unschärfe haben. Aber das ist es.
Das ist es.
Das heißt also, das Problem
Ballabgabe zu definieren. Das haben die Verantwortlichen von St. Pauli gesagt. Ja. Das wäre ja gar nicht sauber gewesen. Das kann man, glaube ich, technisch ausschließen, dass Sie da recht haben, die Verantwortlichen von St. Pauli.
Hanne, also es ist die Schwierigkeit da drin in der Technik, wenn man den Frame vorher nimmt, wenn man den Frame danach nimmt, ist das im Grunde genommen das genaueste Bild, was technisch zur Verfügung steht, um zu sagen, da wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, annähernd zu 100%, der Ball den Fuß gerade verlassen. Der sogenannte Kickpoint.
Ja.
Und das ist im Grunde genommen der Startpunkt oder der Freezepunkt, um alle anderen Kameras abzufragen, um die Position des vorletzten Abwehrspielers zu fixieren.
Jetzt trotzdem schauen wir uns dann gleich nochmal das Standbild an mit der Linie.
Ja.
Weil dazu habe ich auch nochmal ein paar Fragen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen technisch. Diese Linie wird ja in der Bundesliga, das wird ja noch mehr oder weniger manuell eingepflegt. Das ist noch keine halbautomatische Abseitserkennung, wie wir das bei großen Turnieren haben, wie es in anderen Ligen schon stattfindet. Und wenn wir dieses Standbild uns jetzt mal anschauen, dann habe ich dazu noch ein paar Fragen. Da gibt es dann, dieses Lot, was runtergeht vom Torschützen und vom Abwehrspieler vorne, das ist Benze Baini. Hinten drin, das ist ein bisschen schwer zu erkennen, hinten drin steht noch Emre Can, verdeckt von 2, 3 St. Pauli-Spielern. Kann man denn ausschließen, dass der seinen Fuß irgendwie über die Linie gestreckt hat und man kann es einfach nicht sehen? Also ist das denn mit großer Wahrscheinlichkeit eine richtige Abseitsentscheidung dann gewesen, wenn man sagen muss, der letzte Abwehrspieler hinten in der Reihe, Emre Can, ist eigentlich gar nicht richtig zu sehen?
Also mit großer Wahrscheinlichkeit ist das nachher das Bild und die richtige Entscheidung, das Bild, mit dem man versucht, verdeutlicht diese Linie einzuzeichnen. Das Herausfinden, in welcher Position zu dem Zeitpunkt tatsächlich der Ball verlassen hat, da nimmt man auch unter anderem jetzt hier die Hintertorkamera hoch und andere Kameras, wo man kann ja nicht mit dieser Kamera durch die Spieler hindurchschauen, sondern andere Kameras, um die Position genau zu fixieren. Das macht es so schwierig in dem Moment, wenn Spieler so eng nebeneinander sind und so knapp hintereinander, zu sagen, naja, was gelingt mir denn mit der zur Verfügung stehenden Technik in kurzer Zeit möglichst ideal aufzulösen. Mhm. Aber das Ideal gibt es da so nicht.
Und dann kommt Effe ins Spiel und sagt, wenn es denn dann so knapp ist und man es nicht hundertprozentig entscheiden kann, dann lass doch das Tor gelten, oder was sagst du dann?
Genau. Ja. Ja? Zum Vorteil denn des Angreifers, in diesem Fall Givalogie, immer zum Vorteil dann der Offensive bzw. des Angreifers. Und da hätte ich dann entschieden, weil es eben nicht 100% sichtbar ist, dass das Tor ist für St. Pauli.
Jetzt gibt es... Ja. Gut, jetzt gibt es ja, die Italiener machen es, glaube ich, schon 2 Jahre. Die Spanier machen es, die Engländer führen es, glaube ich, zur neuen Saison ein. Diese Technik, die wir auch von den Turnieren kennen, wir erinnern uns ja vielleicht an die Europameisterschaft, als mal ein Tor gegen Deutschland wegen einer Fußspitze oder so aberkannt wurde. Wann kommt das? Kommt das bei uns? Ist das eine Kostenfrage? Warum gibt es das in der Bundesliga noch nicht?
Also diskutiert wurde es schon, diskutiert wurde es mit den Managern der Clubs. Und es braucht final die Zustimmung der Clubs. Wenn die DFL-Clubs, die 36 Profi-Clubs, dann in ihrer Mitgliederversammlung, die, glaube ich, Ende des Jahres dann steht, das positiv wenn das positiv beschieden werden sollte, dann bestimmen die Clubs, ob so eine Technik kommt, nicht die Schiedsrichter.
Also es ist schon dann wahrscheinlich auch eine Kostenfrage für die DFL. Für die DFL sind ja die 36 Profi-Clubs aus erster und zweiter Liga. Und vielleicht hat die zweite Liga gesagt, so wichtig ist uns das gar nicht.
Also ich glaube, wir wären dafür, ganz klar, weil es einfach objektivierbarer ist. Und wenn andere Ligen das können, dann sollten wir als deutsche Fußballliga das auch können. Und, aber auch hier. Aber
wann könnte das denn frühestens kommen?
Ja, das weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich dann zu 9 Spielzeit, gehe ich mal von aus. 25, 26. Aber auch da, also wirklich, jetzt haben wir auch gerade gesehen, wenn es jetzt noch um einen Zentimeter geht. Also ganz ehrlich, jetzt haben wir 3 Stunden darüber diskutiert, ob der Zentimeter ist. Und da sage ich, dann wirklich auch laufen lassen. Also,
aber wollen wir das wirklich alles noch mehr verwissenschaftlichen? Wollen wir jetzt noch, dann kommt die nächste Technik und dann können wir noch...
Aber es wird doch vereinfacht, dachte ich, oder?
Ja. Aber das, also ich habe, also meine Beobachtung als Zuschauer bei großen Turnieren, wo ich das gesehen habe, hat für mich, also ist für mich vertrauenserregender oder erweckender als das, wo man mit vermeintlich kalibrierten Kameras irgendwie dann so mehr oder weniger, also ich übertreibe bewusst, das ist eine Linie anlegt.
Das ist einfach eine Entwicklung dahingehend als Hilfsmittel. Ja. Die Systematik dahinter ist, dass das System selber diesen Frame festlegt, den idealen Frame, danach die Kamerapositionen abruft, das Ganze alles sich berechnet und gleich die Bilder zur Verfügung stellt. Und dann kann es zu einem Fußspitzenthema kommen, aber das ist okay. Dann hast du auch sofort dieses Bild und das Ganze ist 40-50% schneller. Ich glaube, das ist ja auch immer das, was gerade bei so Linien, das, was so die Menschen so emotionalisiert und sagt, boah, was checken die denn alles noch? Und das ist doch,
und vor allem, bis so lange, die Linie kommt in der Fernsehübertragung, das dauert dann ja auch nochmal. Also letztlich ist die Entscheidung vom Schiedsrichter dann schon längst gefällt, dann kommt die Linie deutlich später. Manchmal kommt sie auch gar nicht, weil der Spielverlauf nicht hergibt. Also es ist schon schwierig, aber ich glaube, das ist Konsens hier in der Runde, dass das gut wäre, wenn die Bundesliga da diese Geschichte einführt. Jetzt zu diesem, was vorhin auch der Fan schon angesprochen hat, Challenge. Mhm. Ja, also Vereinfachung, Video-Referee-Einsatz, nur wenn Trainer oder wer auch immer von der Mannschaft, keine Ahnung, bestimmt wird, sozusagen sagt, ja, halt. Also jetzt in dem Fall hätte Dino Töppenmüller gesagt, ich werfe hier das gelbe Handtuch oder was auch immer, ihr müsst euch das jetzt angucken mit Etikette und TAR. Das ist also hier das Zitat. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass der Videosupport dem Fußball gut tut. Bei der Sportschau gesagt, wir sind für das Thema offen. Wenn die Vereine, egal welcher Liga, entscheiden, sie würden dieses oder andere Systeme gerne haben wollen. Ja, also was wäre der Vorteil, wenn man auf so ein Challenge-System umsteigt?
Ich weiß gar nicht, ob ich es auf Vor- oder Nachteil reduzieren wollen würde. Es ist eine andere Herangehensweise. Die andere Herangehensweise ist, dass die Trainer sagen müssen, ich will diese Szene jetzt gecheckt haben. Natürlich hast du...
Oder müsste man sagen, zweimal pro Halbzeit oder einmal
das,
pro...
Unter anderem, ja. Das sind solche Dinge, die FIFA bei der U20-WM der Frauen in Kolumbien hat das jetzt getestet. Das wird ausgewertet vom IFAB, von der FIFA.
Wie ist es da gelaufen?
Momentan haben wir keine Erkenntnis bis dato. Da hält sich die FIFA bedeckt. Und irgendwann gegen Ende des Jahres tagt auch das IFAB wieder mit der FIFA zusammen. Da wollen sie dann auch mit diesen Erkenntnissen diese dort einbringen. Und deshalb sind wir vollkommen offen, wenn die FIFA und der IFAB jetzt sagen, pass auf, ihr dürft das machen in den Profiligen, wie jetzt zum Beispiel Italien, wo sie es in der dritten Liga machen wollen, dann entscheiden es die Clubs, ob man das dann macht und wir begleiten das Ganze.
Also spielen wir es wieder rüber. Alex, wäre das was?
Ich überlege mir das gerade. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass jeder Club einen Schiedsrichter im Ruhestand einstellt, der auf der Tribüne sitzt und dann sagt, Sebastian, eingreifen. Also für die ehemaligen Schiedsrichter wäre es ein neuer Job. Also
die Trainer, 36 neue Jobs. Du sitzt doch da unten mit den iPads.
Ja gut, aber nicht das Auge eines ehemaligen Schiedsrichters.
Ja, so, nicht aber nur unten, sondern da oben. Und die VARs werden ja jetzt ja frei. Also.
Du hast ja vorher schon gesagt, wir in dem Raum, wir haben eh keine Ahnung. Oder musst du die Sportler fragen. Fragst du unseren Trainer, unseren Sportmanager.
Ja, wie ist denn da? Glaubst du, die würden das befürworten, würden das gut finden? Dass sie aktiv, also ich glaube jetzt, gestern hätte Dino Topmüller wahrscheinlich, hätte sich gefreut, wenn er da Einfluss nehmen kann.
Vielleicht hätte er aber auch seine Challenge schon verschossen.
Ja, bei den anderen Elfern. Nein, wenn die aber, wenn er Recht bekommt, verfällt die Challenge ja nicht.
So ist es beim Tennis zum Beispiel.
Nein, so war es auch bei dem, U20-Turnier. Aber es hätte ja trotzdem sein können, er hat seine Challenges verschossen, wie es gerade hieß. Und dann hat er keine mehr.
Ja, aber wenn er Recht hatte mit seiner Challenge, bleibt er. Man muss ja sagen, dass sich das auch in anderen Sportarten, im Hockey zum Beispiel oder auch im American Football, hat sich das ja total bewährt.
Ich habe eine Verständnisfrage, weil das heißt, wenn die Challenge verschossen ist, bedeutet das ja nicht, dass der Videoschiedsrichter nicht mehr eingreifen kann, oder? Ja.
Doch, das müsste man dann machen.
Dann sind wir weg.
Ah, dann seid ihr ganz weg.
Dann sind wir weg.
Nein. Gut, das ist natürlich eine neue Diskussion.
Nein, das ist ja Quatsch.
Nein, aber so ist das System. Nein. Es gibt keinen Videoschiedsrichter mehr bei diesem System, der von sich aus...
Also das, was bis dato getestet wurde, ob es jetzt eine neue Mixtur gäbe, zu sagen, wirklich bei klaren, offensichtlichen Dingen, ist jetzt trotzdem noch ein VAR da, um genau das zu verhindern.
Aber dann ist ja keine Vereinfachung. Dann wird es ja auch nicht weniger werden.
Nochmal, ich weiß es nicht. Ja.
Aber noch eine Verständnisfrage. Dürfte der Trainer bei jeder x-beliebigen Spielsituation sagen...
Allen.
Auch im Mittelfeld ein Zweikampf?
Bei allen. wo er das,
ja, aber das würden sie ja doch nicht machen für irgendeinen Foul im Mittelfeld, wo sie sagen, naja, da muss er aber gelb geben. Naja,
unsere Situation in Wolfsburg, gelb-rote Karte, bei der gelben Karte durfte er nicht eingreifen bei
Karasor. Ich denke mir nur, das könnte ja auch ein Mittel werden, um Zeit zu schinden.
Auch das?
Ja. Also angenommen, der VfB...
Wir zerreden das gerade.
Ja, wir zerreden das voll. Wir
reden darüber. Das
ist, glaube ich, der Plan
vom Knutchen. Aber Fakt ist doch, dass die Schiedsrichter und der VAR in der Lage sein sollten, ein Spiel relativ fehlerfrei über 90 Minuten zu führen. Dann brauchst du diese Challenge nicht. Also ich würde mich dagegen aussprechen, ganz ehrlich. Du hast die Möglichkeit, erstmal mit dem Hauptschiedsrichter auf dem Platz, den vierten, der auch viel mitbekommt, und den Keller. Also wenn das nicht klappt, dann gute Nacht Fußball.
Das war das Wort zum Sonntag in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Ja, wir danken Knut Kircher für den zweiten Besuch in dieser Saison. Ich bin gespannt, wie oft wir uns noch wiedersehen. Für die immer offenen Worte. Und ich kann es immer nur wiederholen. Ich finde Dialog und Transparenz immer besser. Auch wenn wir nicht aus den Sendungen gehen und alle gleicher Meinung sind. Aber auf jeden Fall passt es. Jetzt haben wir mit unserem Partner erwinmüller.de ein Gewinnspiel für Sie. Passen Sie auf und wir sind gleich zurück. So, kurz vor halb zwei. Auf geht's zur letzten Runde in den Stahlwerk. Doppelpass hier aus dem Airport Hilton. Katharina, du hast noch eine Nachricht aus Leverkusen.
Ja, nicht ganz so schön. Victor Boniface hatte offensichtlich heute Nacht einen schweren Autounfall, beziehungsweise war in den verwickelt. Es ist nicht so ganz klar, ob er Fahrer war, ob er Beifahrer war. Er selbst hat dazu aber heute Nacht eine Story hochgeladen, in der eben genau dieses Auto hier zu sehen war. Das ist also ein Screenshot, den wir da nochmal rausgenommen haben. Hat dann auch nochmal gepostet, God is the greatest. Also hat sich auch nochmal mit dem Blick gen Himmel sozusagen bedankt, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Und dann, wir haben das Foto auch gesehen, war er offensichtlich auch noch mal mindestens beim Doc, wenn nicht sogar im Krankenhaus. Eine blutüberströmte linke Hand hat man gesehen. Wir hoffen, wie gesagt, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Leverkusen hat sich noch nicht dazu geäußert, aber sie sind natürlich auf dem Laufenden gehalten, wenn sie bei sport1.de reinschauen. Und wir wünschen natürlich gute Genesung. Ne?
Ja, absolut. Gute Besserung allen Beteiligten an diesem Unfall. Stefan, ich habe vorhin über Freiburg ein bisschen gesprochen. Die laufen so unterm Radar, die haben schon 15 Punkte. Gestern wieder ein tolles Spiel, wieder tolle Tore geschossen. Das von Günther hat mir am besten gefallen.
Ja. Sehr gut.
Gehören die für dich zu den ernsthaften Challengern der Bayern oder sind es andere, die in dieser Saison eher den Bayern Schwierigkeiten machen?
Der Bayern nicht, aber vielleicht um das internationale Geschäft schon. Sie haben die Qualität, haben einen neuen Trainer, der hat da auch neues Feuer reingebracht. Spielen bis jetzt eine sehr gute, konstante Saison. Mit dem Ausreißer Pauli zu Hause verloren.
Ja.
Aber die musst du immer auf dem Schirm haben. Die waren die letzten Jahre ja auch mit Streich sehr erfolgreich. Und von daher, die kämpfen ums internationale Geschäft.
Leipzig für dich eher die Mannschaft?
Absoluter Konkurrent für den FC Bayern. Sehr stabil. Erst zwei Gegentore. Schwierige Spiele schon gehabt. Die bestanden in der Champions League ein bisschen, also null Punkte von sechs möglichen. Aber ich finde, in der Bundesliga ist es der größte und schwierigste Konkurrent für den FC Bayern.
Katharina, jetzt sind wir bei den Spenden, bei den Hinweisen. Leg los.
Absolut. Gerne auch nochmal der Hinweis an Sie, wenn Sie mit dabei sein wollen vor Ort beim Doppelpass on Tour, dann klicken Sie sich gerne mal durch. Die Hinweise dazu sind eingeblendet. Jetzt im Herbst gibt es wieder zahlreiche Städte, wo wir vor Ort sind, mit unseren Experten quasi zum Anfassen für Sie. Nur quasi. Und jetzt haben wir die Spenden. Also heute ging einiges ein. Wir haben den FC Bayern Fanclub Kirchweidach, der gespendet hat. Charlie vom Fanclub Kirchweidach, der heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch. Dort hinten wird gewunken. Die Olsenbande Gottenheim, Patrick und Gerhard Aufmut, der FV Bad Schussenried. Grüße an die Feuerwehr Eschach von Didi und Eschi, MVG Fußball Kartung, Stammtischbobbys aus Waiblingen, Heinz Becker, Markus und Paula aus Heidelberg, SV Oberndorf, Spitzenreiter, Hashtag Röhrbachjäger, Firma TSR, Raimund Rossi GmbH aus Offenau, treuer FC Köln-Fan Jürgen Hansen hat gespendet, Stefan John aus Günzburg, Malermeisterbetrieb Neidl aus Bubesheim, Firma Alexander Global Logistics oder Global Logistics aus Bremen, Hobbyclub Dürrhäusel aus Österreich, die besten Fans der Welt, KfC Uerding, Dennis und Sebastian, SV Schwarzfeld, Markus Gersbacher, TUS Effenbach, Tinyhäuser aus Neuruppin, Peter Hartmann und Thomas Kasten, Karlsruher Studienfreunde e.V. und herzlichen Glückwunsch, Julian Offenhammer. 870 Euro sind zusammengekommen.
Und Respekt, Katharina, wie du da durchgeheizt bist. Ich bedanke mich bei der Runde für den heutigen Sonntag. Dankeschön, Alex Werle, danke Knut Kircher für den Besuch. Euch allen noch einen schönen Sonntag, Ihnen auch. Ganz wichtig, 18.15 Uhr heute live bei uns bei Sport1, Topspiel vom 7. Spieltag der Frauen-Bundesliga. Bayer Leverkusen empfängt Bayern München, da geht es um die Tabellenführung. Also das auf jeden Fall anschauen, vormerken. Und nächsten Sonntag sind wir wieder hier im Airport Hilton in München mit dem Stahlborg-Doppelpass. Macht's gut, schönen Sonntag noch und Prosit.